Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velhum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nachdem wir uns eine Zeit lang hier mal nicht gesprochen haben, sind wir wieder da. Das heißt, ich grüße ins Bayerische Hauptstadtstudio, Folge 426 mit dem lieben guten Thomas. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Ich weiß gar nicht, wo das jetzt abspeichert hier. 495, ich habe Folge 495 angegeben, ich Idiot. Naja, egal. Geht's dir gut? Wie ist die Lage nach dem Oktoberfest? Bist du ausgenüchtert?
Es geht gut, ja, aber wieso das Oktoberfest? Das ist ja schon
Dekaden her. Ja, stimmt. Also die Zeit ist auch krass, finde ich, gerade so in der letzten Zeit dann nochmal im Urlaub gewesen. Und ich war ja auch kurz in München, haben uns leider nicht sehen können, weil ich war zur Durchreise schon übertrieben. Direkt wieder im Abflug. Und die Wiesen nicht gesehen, zum Glück. Oder traurigerweise, wie man es sehen mag. Aber wir sprechen über Radsport heute. Und da hat sich, wie soll man sagen, auf dem Fußballfeld, sagt man ja, wenn man Sport betreibt, auf den Straßen. Da hat sich auf der Straße nicht mehr so viel getan. Wir hatten dann noch die Lombardei-Rundfahrt, die wir nachher mal kurz so anquatschen. Aber es hat sich abseits des Radsports ein bisschen, abseits der Straße etwas getan. Und das möchten wir dann doch heute aufnehmen, vor allen Dingen, weil es ja schon fast tagesaktuell ist, oder 24 Stunden, egal. Es ist noch nicht so lange her. Und dementsprechend beweisen wir mal, dass wir auch aktuell sein können. Es geht im Grunde genommen um die Strecke der Tour de France und auch die Strecke der Tour de France de Femme. Sprich, Tour de France Femme, nicht Tour de Femme.
Tour de France Femme avec Swift.
Ah oui? Ah oui. Und die Giro d'Italia, wo auch die Strecke genannt wurde. Das heißt, wir quatschen hier so ein bisschen über die Strecken. Das kommende Jahr, was uns erwartet. Vuelta kommt noch, ne? Also das braucht noch ein bisschen länger.
Das braucht noch.
Ja, die Spanier erstmal ausruhen, erstmal wieder zu Kräften kommen. Gut, legen wir los. Lass uns nicht die Zeit verlieren, schon später am Tag. Und daran liegt, dass es schon dunkel ist. So. Ja, du hast es gestern deutlich intensiver verfolgen können, vielleicht auch müssen als ich. Ich konnte es so ein bisschen nebenher und dann am Abend nachlesen. Die erste Frage ist ganz einfach. Wie gefällt sie dir auf einer Skala von 1 bis 10, die Strecke im kommenden Jahr?
Also beide Strecken.
Grund. Also fangen wir mal mit der Tour de France an, also der Männer, würde ich sagen.
Sehr gut.
Ja?
Würde ich sagen. Also klar gibt es immer so Kleinigkeiten, so Finessen, die man hätte vielleicht ein bisschen anders machen können, aber ich finde es cool, weil neue Wege werden gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder weiß nicht, ob sie dann gegangen oder gefahren werden. Jedenfalls sind es dann wirklich Wege auf der einen Etappe und es sind Berge dabei, Zeitfahren dabei, auch die Sprinter kommen nicht zu kurz. Ich finde,
wem hat Mark Cavendish den Geldkoffer hingestellt, dass es so viele Sprintetappen gibt?
Gute Frage. Ja. Also man könnte sich natürlich fragen, ob das nicht vielleicht das Team Astana war, das da irgendwo ein bisschen versucht hat, ein paar Sprintetappen reinzukriegen.
Ich habe das Gerücht mal gehört, dass nach einer Etappe, die von Alexander Vinokurov gewonnen wurde, mutmaßlich, das ist ja alles hier immer sehr, sehr mutmaßlich, ein Sportwagen, der vorher in seinem Besitz war, im Besitz eines anderen Fahrers dann übergegangen ist, der an dem Tag Zweiter geworden ist. Habe ich gehört, mutmaßlich, ein reines Gerücht. Vielleicht war das ja auch vielleicht ist auch so mancher Sportwagen von Kasachstan nach Paris gefahren. Who knows? Aber mich hat es ehrlich gesagt für Cavendish gefreut, weil wir möchten das ja auch irgendwie so ein bisschen, dass das noch klappt mit ihm. Also ich zumindest. Sagen wir, wie es ist.
Er sah auf jeden Fall heiß aus. Also was heißt heiß aus? Er sah so aus, als wäre heiß darauf, unbedingt diese Etappe zu gewinnen. Er war auch selbst da bei der Streckenpräsentation in diesem Saal im Palais des Congrès.
Ausnahme seit wie viel, ich meine mich erinnern, wann das war das letzte Mal in Paris, also das letzte Mal Einzelzeitfahren am letzten Tag, also keine Tour de Honneur, war damals glaube ich ins Disneyland, war das nicht so, dass das ins Euro Disney oder so?
Nein, das letzte Einzelzeitfahren das letzte Mal, dass eine Tour de France mit einem Einzelzeitfahren endete, war im Jahr 1989.
Ja genau, Laurent Fignon gegen, wie hieß er noch?
Greg LeMond.
Aber war das nicht das Ziel im Euro Disney?
War das nicht? Nein, das Ziel war auf den Champs-Élysées.
Wie komme ich auf so einen Blödsinn?
In Disneyland war 1997, meine ich mal, das letzte Zeitfahren.
Okay, das habe ich in meinem Kopf, sind diese zwei Ereignisse zusammengerutscht. stell dir mal vor, wenn so ein Ereignis im Kopf zusammenrutscht und was da alles, ich will nicht gar nicht drüber nachdenken. Ja, okay, habe ich was gelernt, hat sich schon gelohnt, die Sendung. Genau, also diesmal das Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza. Am letzten Tag 34 Kilometer auch, und auch nicht so eins, was man so, also wo durchaus viele zum Zug kommen können. Ne? Also es ist nicht ganz flach, es ist nicht ganz untechnisch, es ist nicht ohne Berge. Also auch ein Zeitfahren, was irgendwie fordernd ist, würde ich sagen.
Absolut, also das ist nichts für die reinen Rouleure zwingend, also wenn da jetzt nicht so die mega Vorteile haben. Auf der anderen Seite natürlich sollte da eigentlich schon, denke ich, alles entschieden sein. Also kann mir nicht vorstellen, dass es da so super knapp zugeht, aber wer weiß.
Ach, ich möchte kurz einwenden, wie ist nochmal das Zeitfahren dieses Jahr, das eine Zeitfahren ausgegangen? Mit welchem Unterschied? Da ist doch, wird doch einem richtig eingeschenkt. Sowas kann ja auch nochmal passieren.
Eben, ja, aber wie gesagt, das ist der letzte Tag. Und es ist ja das erste Mal, dass in Nizza die Tour de France zu Ende geht. Ja. Also aufgrund der Olympischen Spiele im nächsten Jahr, die da in Paris, ja.
Und Paris und drumherum passieren.
Paris und drumherum sind halt, ne? Und dann ist man nach Nizza gegangen. Also so wie man es jetzt gestaltet hat, ist es mit Sicherheit sehr gut gelungen, finde ich auch dieses. Kommen wir vielleicht dann gleich mal, wenn wir jetzt einen generellen Streckenüberblick machen, zu diesen letzten Etappen.
Ja, fangen wir von vorne an. Na, du hast schon recht, oder wie du es jetzt erneut hast. Start ist zu Ehren des Tour de France-Siegers von vor 100 Jahren oder so, irgendwas, ein Italiener.
1924, der erste Italiener, der die Tour de France gewann, Ottavio Bottecchia.
Siehst du mal, ich bin sehr, also ich würde nie von mir hoffen, vorbereitet zu sein, aber ein bisschen was habe ich mir doch gemerkt. Deswegen wird in der wunderschönen Stadt Florenz gestartet, wo man nach Rimini, also man macht einmal so ein, wie soll ich sagen, Norditalien-Bogen. Florenz, Rimini, dann Cesenatico nach Bologna. Auch alles Radsportnamen, ne? Also wenn ich es aussprechen kann, dann muss ich schon oft genug gehört haben bei irgendwelchen Übertragungen. Und es geht ja dann auch direkt, also ne, das sind jetzt keine Flachetappen, wo man dann sagt, okay, also einen Sprinter sehen wir diesmal nicht in Gelb, behaupte ich.
Nein, würde ich auch nicht sagen. Die ersten beiden Etappen, also gerade die erste, die führt ja so teilweise über den Apennin drüber.
Hast du das Streckenprofil schon genau? Weil auf der Tourseite
Von einigen Etappen erst die konkreten Höhenprofile.
Ja, genau. Das,
also beziehungsweise nur von diesen ersten drei Etappen, die wurden schon mal veröffentlicht Ende 2022, aber die wurden jetzt natürlich dann noch mal ein bisschen abgeändert. Also ob die so noch aktuell sind, wage ich mal zu bezweifeln. Da werden sie jetzt nichts Grundlegendes geändert haben. Aber das ist schon ordentlich. Und gerade die erste Etappe, was ich gesagt habe, da wird mit Sicherheit kein Sprinter mitkommen. Auch bei der zweiten Etappe, das ist so ähnlich ein bisschen wie die WM 2020 in Imola, wenn du dich dran erinnerst.
Und da ist das Profil auch schon, da ist das Profil auch schon angezeigt, ne? Also da kann man schon drauf schauen. Da
geht es dann diesen San Luca-Anstieg auch hoch, den man
kennt. Ganz, also relativ am Ende, so ungefähr 12 Kilometer vom Ziel fährt man dann und dann relativ flach ins Ziel, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dort bei diesen 10%, 1,9, da wird halt irgendeine kleinere Gruppe, gehe ich mal von aus, drüber drücken und den Sprinter dann nicht mehr viel loslassen, Zeit lassen. Von Plaisson, nee, wie spricht man das aus?
Piacenza.
Hä? Aber warum? Aber dann ist es falsch geschrieben.
Das sind natürlich die französischen Namen, die du auf der Tour de France-Seite
hast. Ja, wenn ich Deutsch als Sprache auswähle, kriege ich natürlich die italienischen. Wenn ich auf der französischen Seite die deutsche Sprache auswähle, bekomme ich für einen italienischen Ort die französische Schreibweise. Liegt auf der Hand. Also, aber es ist alles Europa, deswegen ist es cool. Von Piacenza, das hätte ich nämlich gewusst, wie man das ausspricht. Ich dachte so, plop, plop, plop. Nach Turin, relativ lange Flachetappe, wo dann wohl. Ja, Mark Cavendish dann ähnlich zu, also wo ein Sprinter zuschlagen wird. Und dann wird es das erste Mal happig. Ne? Das ist dann die Etappe am Dienstag, auch ohne Ruhetag, also dann ne, vierter Tag in Folge. wo es dann über den Sestriere, Col de Montgenèvre und dann einer meiner absoluten Lieblingsberge. Ich glaube aber nicht von der Seite, die ich gewohnt bin, also die ich gefahren bin, sondern die andere Seite.
Also es ist so vielleicht der einzige kleine Wermutstropfen, wenn man das so sagen will, über den Lotharée gefahren, diese, sag ich mal, Autobahn und dann die letzten, was sind das, nochmal 9 Kilometer oder 7, 8 Kilometer, die dann richtig schwer sind zum Galibier hoch. Also die Auffahrt über den Col de Télégraphe über von Valois aus ist da doch um einiges härter noch. Nichtsdestotrotz.
Und auch schöner. Nicht nur härter, sondern auch schöner.
Das kannst du beurteilen.
Ja, das, da gibt es das Hoffsiegel drauf. Ja, finde ich zumindest.
Ja, und dann geht es aber trotzdem auf 2640 Meter hoch und dann Abfahrt ins Ziel.
Schade, wie ich finde, aber naja.
Ja, Galibier oben das Ziel zu machen, ist halt immer so ein Akt oder schwierige Sache.
Kann ich mich nicht erinnern, gab es das mal?
Gab es, meine ich, einmal. Das war 2011, als Andy Schleck die Bergankunft da gewonnen hat.
Ja, weil, also ne, wie gesagt, aus Erfahrung kann ich auch sagen, da oben ist halt kein Platz. Aber man könnte, wie ich finde, dann, also ich finde den Anstieg über den Télégraphe zu fahren, oben am Galibier vielleicht einfach zu sagen Finish und dann zum Lotharée, da ist, glaube ich, dann so ein größerer Parkplatz. Das hätte, wenn man es wollte, könnte man es da machen. Da muss man sich nichts vormachen. Aber nun gut, man hat es so gewählt, dann ist es so, dann klagen wir auch nicht. Aber Galibier immer Genuss.
Trotz 2600 Metern Höhe nicht der höchste Berg der Tour.
Nee, aber warum steht denn da drauf Souvenir Henri des Grand? Das ist doch eigentlich sonst der Preis für den höchsten, oder?
Das nicht zwingend.
Nicht?
Okay. Also,
auch noch, was ich heute alles lerne. Weil das hatte ich so in Erinnerung und ich habe auch, hatte auch in Erinnerung, dass das nicht der höchste Berg ist, dieses Mal.
Das ist eigentlich eine gute Frage, warum sie es dann da vergeben. Vielleicht, weil der Berg prestigeträchtiger ist. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein.
Ich habe eine gute Frage. Naja, vielleicht stelle ich die mal in irgendeinem Radsportforum. Ah, nee, die gibt es ja nicht mehr alle. Mittwoch eine Flachetappe von Saint-Jean-de-Maurien nach Saint-Vulban. Oui.
Jo.
Boah, wird man nicht jetzt viel sagen können. Dann von Mâcon nach Dijon eine Flachetappe. Also da könnte dann Mark Cavendish Etappe Nummer 2 und 3 gewonnen haben. Einzelzeitfahren. Schließt sich dann am Freitag 25 Kilometer, Profil noch nicht bekannt.
Da gibt es, meine ich, einen Berg drin, das wird jetzt nicht allzu schwer sein, aber ja, relativ früh in der Rundfahrt, wie ich finde, dann eine Einzelzeitfahren, Etappe 7, 25 Kilometer insgesamt. Haben wir dann mit dem zweiten zusammen, meine ich, 59, kann das sein,
ja.
Zeitfahrtkilometer, nachdem in diesem Jahr nur 22 mickrige waren, ist das dann doch wieder, ja, keine Normalisierung wie vielleicht in früheren Jahren, aber die starken Zeitfahrer werden sich da jetzt nicht so sehr beschweren.
Also ich finde es, also ich habe mir das jetzt mal komischerweise, kann man sich die Etappe eben in dieser Videoanimation angucken, da ist wirklich so ein also ein Berg fände ich jetzt übertrieben, aber es gibt einen Anstieg. Aber ich fände es auch mal cool, wenn es mal wieder so irgendwie zwei Zeitfahren zu je 40 Kilometer gäbe. Oder zumindest 51 Kilometer sein. Also so zu den alten Zeiten mal. Man muss nicht jedes Jahr machen, ne? Aber man fährt ja nicht jedes Jahr den Ventoux oder Alpe d'Huez, aber so mal alle 3-4 Jahre so ein Ding rein, das fände ich schon, fände ich cool. Samstag geht es dann für einen Samstag, wie ich finde, auch eher ungewöhnlich, eine Flachetappe. Normalerweise hat man ja auch sonst immer gerne mal so Samstag, Sonntag die Kombination von schwierigeren Etappen gefahren. Und am Sonntag, ja, Flachetappe von Saint-Mourant en, keine Ahnung, muss ich gestehen, da passe ich völlig. Und am Sonntag auch eine hügelige Etappe, ne, mit, das ist dann die Etappe mit den Gravel-Sektoren, die du eben schon, ich konnte es verstehen, was du meinst, aber andeuten wolltest.
Ja, das ist also in kein Novum, aber in der Anzahl und der Länge der Sektoren gesamt ist es doch ein Novum bei der Tour de France, dass man im Prinzip so eine Gravel-Etappe reinpackt mit 14 Sektoren, 32 Kilometer über unasphaltierte Straßen. Ja, ich finde es persönlich mal eine gute neue Note. Natürlich werden die ganzen Teams und Mechaniker alle fluchen.
Ja, also ne, dahinter stecken, also machen wir uns nichts vor, das Interesse der Hersteller, ihre Gravelbikes da vielleicht zu präsentieren.
Meinst du, es wird jemand mit einem Gravelbike?
Ja, das fahren? Ist die, darauf wollte ich so ein bisschen in die Richtung, wollte ich raus. Ich weiß es nicht. Also selbst bei der Gravel-WM werden ja vorwiegend Straßenräder mit maximal etwas breiteren Reifen gefahren, aber auch ein Zweifach-Setup und so weiter. Ich glaube, Entschuldigung, ich glaube, diese Etappe können wir erst bewerten, wenn wir es wirklich gesehen haben. Also was da passiert ist. Die einzelnen Sektoren sind ja auch nicht wirklich lang. Ne? Das sind ja, also in der Summe sind es wahrscheinlich, wie viel sind das? 14 Sektoren, sagen wir mal in der Summe.
32 Kilometer.
32 Kilometer sind das?
Ja.
Okay. Das hätte ich jetzt sogar, aber da stehen doch immer so 200 Meter, 212, oder ist das die Höhe, wo der Sektor beginnt? Das kann auch sein. Okay, dann habe ich das missinterpretiert. Ich dachte,
ist die Höhe. Also der erste, also das eine 1,7, 2,8, 1,5.
Aber wo siehst 2, du das? 2, wo,
2, oder einer wo, auch mal 3.
Wo sehe ich das denn? Siehst du das oder
also
weißt du das?
Also steht jetzt hier nicht bei allen dran, aber steht im Profil dran.
Okay, ja, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, das wären immer, die Dinger wären, das wäre nicht die Länge, die Höhe, sondern die Länge des Sektors. Ne? Deswegen dachte ich, na okay, da ist jetzt aber auch viel Lärm um nichts. Ja, wenn das 32 Kilometer sind, verteilt auf 14 Sektoren, da muss man jetzt nicht besonders gut in Mathe sein, dann sind das so 2,5 Kilometer oder sagen wir mal 2,2 Kilometer im Schnitt. Dann stellt sich für mich aber immer noch die Frage, und du warst ja jetzt zuletzt auch mal, hattest du die Möglichkeit, auf einem Gravelbike zu sitzen und eine Gravelstrecke zu fahren? Die allgemeine Definition von Gravel ist ja immer noch sehr, sehr weit gefasst. Das kann ja sein, die Strade Bianche würden manche schon vielleicht so als eine Vorstufe des Gravels bezeichnen, wo es halt unbefestigte Straßen gibt. Dann gibt es in Amerika diese so Langstreckenrennen, die auf diesen wirklich Schotterstraßen flach, wo geballert wird mit 30 km/h. Und dann gibt es halt so Veranstaltungen, wo ich schon abgestiegen bin, weil es mir einfach zu steil auf einem 30 Zentimeter schlammigen Stück runtergeht. Wo ich dann sage, naja, also da möchte ich jetzt nicht ein Peloton runterjagen wollen. Ne, also ich glaube einfach, dass die Definition von Gravel noch so weit gefasst ist und vor allen Dingen auch in diesen Rennen. Ich sag mal, die Etappe bewerte ich, nachdem sie gefahren ist und ich die Strecke mal genauer gesehen habe. Ich bin gespannt.
Man müsste sich halt mal so ein bisschen oder einen Eindruck von diesen Sektoren verschaffen, beziehungsweise ich denke, so ein annähernder Vergleich, den man vielleicht heranziehen kann, sind so diese Weinbergsektoren, die bei Paris-Tours jetzt immer am sind. Das könnte ich mir ähnlich vorstellen und ja, dann ist die Frage, also wechsle dich da extra auf einen Gravelbike? Ich glaube eher nicht, weil wie du schon sagst, das ist jetzt nicht so extrem, wie jetzt vielleicht bei der Gravel-WM es dann auch war. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach Straßenräder mit breiteren Reifen gefahren werden.
Ich gehe auch davon aus, dass man vielleicht auf etwas breitere Reifen, vielleicht ein bisschen mehr Pannenschutz, ne, dass man da nicht wirklich das allerleichteste, dünnste und schnellste Material nimmt, sondern etwas, wo man versucht zu verhindern, dass da etwas passiert. Und der große Unterschied ist natürlich auch noch im Vergleich zu, ich weiß gar nicht, wie es bei der WM war es ja auch so, wenn da ein Laufrad kaputt geht, dann kann da im schlimmsten Fall jemand an der Straßenrand stehen und dir ein neues geben. Ne? Während du bei den klassischen Gravel-Veranstaltungen ja schon darauf angewiesen bist, dich selber wieder fahrtüchtig zu machen. Weiß nicht, wie es bei der Gravel-WM war, aber bei den sonst den Langstreckenrennen ist halt üblich, ne? Wenn du einen Platten hast, musst du ihn selber flicken und
pumpen. Ja, frag mal Wort von Art, der da irgendwie selbst seinen Reifen flicken muss.
Ja, genau. Ne? Da wusste ich jetzt nicht, ob das daran lag, dass der einfach an einer Position war, wo niemand anderes ihm helfen konnte. Oder ob er musste, weil es das
genauso vorgibt. Es gab halt diese Zonen, in denen du halt irgendwie wechseln durftest, dieses Material, aber du musstest halt mit dem Rahmen, dem du gestartet bist, auf jeden Fall ins Ziel kommen.
Ja, aber da konnte man ja zum Beispiel ein Laufrad wechseln, ne? Wenn du jetzt einen Druckverlust hattest. Ne? Das waren ja so Möglichkeiten, das hast du ja beim Dirty Cancer oder sowas, hast du das ja gar nicht. Insofern, das ist natürlich nochmal ein Vorteil für die Profis jetzt bei der Tour, aber es ist auch die Tour, es ist ein mehr Etappenrennen, wo sowas nicht im Vordergrund steht, deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung. Ich finde es auch schön, es ist ein neuer Tupfer, neue Farbgebung in dem Ganzen und bin gespannt, aber gucken wir uns das erstmal an, ob das jetzt einfach irgendwelche Wirtschaftsfeldwege sind, wo ein bisschen Schotter drauf liegt, oder ob das wirklich schwieriges Terrain ist. So oder so freue ich mich drüber, gucke ich mir gerne an, und dann kann man sich den Sonntag auch mal ein bisschen Zeit nehmen. Vor allen Dingen, wenn man am Montag dann einen Ruhetag hat. Leider nicht wir, sondern nur die Profis. Und dann geht es am Etappe Nummer 10, eine Flachetappe wieder, also Cavendish Day, vereinfacht gesagt.
Der hat übrigens da die letzte Ankunft gewonnen. Ich glaube, der Chris wird sich nicht so gerne an die Etappe erinnern. Das war 2013, war nämlich diese berüchtigte Windkante, wo Valverde 10 Minuten verloren hat an dem Tag. Und Cavendish die Etappe geholt.
Hatte ich natürlich jetzt gerade auch im Sinn.
In Saint-Amand-Montrand.
Saint-Amand-Montrand. Okay, ich versuche es mir zu merken. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es mir glückt. Mittwoch geht es weiter, Etappe Nummer 11 von Évans-les-Bois nach Les-Laurent. Wird uns als Gebirgsetappe verkauft? Ist es eine wirklich, also sind die Berge so schwer? Also ich sehe hier.
Also ich finde, die Etappe kann man sehr leicht unterschätzen.
Okay, dann habe ich das hiermit getan.
Also es geht da durch das Zentralmassiv. Und wenn du dir das Finale anguckst, also es geht den ganzen Tag nur rauf und runter, dazu kommt häufig schlechte und schmale Straßen mit grobem Asphalt, Hitze, und dieses Finale ist schon nicht ohne, also Pas de Peyrolles kennen vielleicht viele, dazu noch Col de Pertus und dieser Col de Fonte de Serre. Das ist schon auf dem Papier zwar eine Ausreißer-Etappe, aber wenn du da Lust hast zu attackieren als Klassement-Favorit, da kann viel passieren.
Das heißt, wenn jetzt an dem Tag Geraint Thomas, der ja seinen Vertrag verlängern durfte, oder sagen wir mal so, Ineos hatte nicht viele Alternativen, wenn sie im nächsten Jahr viele Fahrer, noch ein paar Fahrer haben möchten. Wenn der Co-Kapitän wäre, wäre das so ein Tag, wo man sagen könnte, ey Geraint, versuch doch mal was.
Würde ich jetzt nicht unbedingt als den Fahrer auf der Etappe.
Von der Idee her, dass man da so einen Co-Kapitän vielleicht mal wegschickt.
Warum nicht? Also zumal die Etappe auch 211 Kilometer lang ist. Ich meine, es ist sogar fast die längste der Tour. Mal gucken. Ja. Und
okay, dann werde ich mir die Etappe doch nochmal merken, weil eigentlich hatte ich die bis jetzt so abgetan wie als Gebirgsetappe, okay, aber wirklich ist sie das? Du hattest mit den 211 Kilometern längste Etappe nicht ganz recht. Das ist die zweitlängste. Die Etappe nach Turin ist noch ein bisschen, ganz kleines bisschen länger. 2,29. So, dann geht es von Aurillac nach Villeneuve, eines der vielen Villeneuves, die es in Frankreich gibt. Ja, Flachetappe. Ich bin gespannt, ob uns irgendwann mal diese vielen Flachetappen zwischendurch auf den Nerv gehen oder ob wir das einfach als so beruhigendes Element dazwischen sehen werden. Weil ich glaube, es waren 8, ne? Kann das sein? Habe ich das richtig im Hinterkopf? Ist ja verhältnismäßig viel. Aber naja, dann gibt es zum berühmten Pau, was ja immer, was jetzt fast zwanghaft dabei sein muss, auch eine flache Etappe. Und dann geht es aber dann auch nochmal direkt ins Gebirge. Und den Tourmalet, den ich dieses Jahr nur virtuell hochfahren durfte, aber es hat auch schon genug wehgetan, ist dann sozusagen der erste Berg von mehreren, die Schmerzen bereiten werden.
Ja, also es gibt zwei richtig heftige Pyrenäen-Etappen, diese, und treffenderweise oder für Fernsehzuschauer oder Fernsehzuschauerinnen passend am Wochenende dann, Samstag, Sonntag, und am Samstag dann diese Etappe über den Tourmalet, Urquette d'Arsican und Saint-Lary-de-Solon, die Bergankunft am Plat d'Adet. Das ist schon, ja, ein heftiges Ding. Nächster Tag ist nochmal schwerer. Also es ist die Königsetappe im Prinzip der Tour. Also
findest du?
4850 Höhenmeter hat die.
Ah, ich habe irgendwo, hörst du mich noch? Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen leiser geworden.
Ich höre dich, ja.
Ja, ich hatte irgendwo gelesen, also ne, über da wo ich heute mal so durchgeguckt habe, da wurde mir die Etappe, ich glaube die letzte, die am Samstag als Königsetappe verkauft. Aber ich finde es ja super, also wenn es mehrere
Königs... Je nachdem, wie man sieht, also auf dieser Plateau de Baye-Etappe, von der ich gerade sprach, die ist natürlich fast 200 Kilometer lang, während diese vorletzte Etappe, die du meintest, nur 133 Kilometer, aber dafür die Berge in sehr komprimierter Form hat. Auf der Etappe Nummer 15, also von Ludonville, Plateau de Baye, die zweite Pyrenäen-Etappe, hast du das natürlich eher so ein bisschen verteilt, sage ich mal. Mhm. Aber wenn du mal guckst, Col de Persaud, Col de Monte, Col de Porte d'Aspe, Col d'Agnès und Plateau de Baye, also alleine der Schlussanstieg ist 16 Kilometer mit 8%.
Ja, also hab ich auch, hätte ich auch keinen Bock drauf.
Das ist schon happig.
Ist schon, ja. Ich stelle mir so, weißt du, was ich mir vorstelle?
Nach dem Start bergauf.
Ja, ich stelle mir so ein großes Poster vor, ne, von der Tour, von dem Etappenplan und dann so die ganzen Höhenprofile, so untereinander die 21 und von dir so ein Bild. Ja, mit dem mit einem Foto von dir mit dem Spruch drunter, ist schon happig und das klebt dann auch für zwei, drei Etappen. Ja, das würde mir gefallen. Vielleicht kann das irgendjemand so als Grafik bauen, das fände ich toll. Ja, das ich möchte es nicht fahren, sagen wir, wie es ist, aber was mich irritiert, ich weiß nicht, woran das genau liegt, also ich weiß, woran es liegt, dass es mich irritiert, aber warum es so ist, ist dir aufgefallen, dass bei den Etappen auf der Tour-Seite, also wirklich hier, ne, letour.fr, die Berge nicht klassifiziert sind?
Ja.
Gibt es da einen Grund, für den ich noch nicht weiß?
Da haben sie sich wahrscheinlich noch nicht genau festgelegt.
Okay, also, das ist ein sehr guter Grund.
Das wird erst kommen, wenn die, also ich finde es sogar so eigentlich besser, also wie es die Tour de France macht, die hauen nicht gleich alle Etappenprofile raus, sondern du musst halt vorher schauen, also da verändert sich ja immer noch ein bisschen was. Hier ist ein von Bahnübergang, wo nicht gefahren werden kann oder da hat die Kreisstraßenmeisterei jetzt irgendwie eine Baustelle oder sonst irgendwie was und dann verändert sich die Strecke auf jeder Etappe immer um 5 oder mal 10 Kilometer sogar und dann musst du ständig diese Etappenprofile irgendwie ausbauen.
Ja, aber so ein grobes halt, bis es fertig ist. Ein grobes wird mir immer reichen, also das muss ja jetzt nicht auf den Kilometer stimmen, aber so die Höhenprofile fände ich halt schön. Und,
der Giro macht so, also wenn du das mal beobachtest tatsächlich, die hauen gleich alle Etappenprofile einmal raus und die verändern sich dann teilweise wirklich noch ziemlich krass bis zum Start.
Ja, das finde ich eigentlich, also hätte ich gerne so. Aber nun ja, Montag Ruhetag, dann geht es eine flache Etappe nach Nîmes, die können wir glaube ich getrost überspringen. Und kommen dann zu Etappen, also zur finalen, wir befinden uns jetzt schon in der finalen Woche. Und ich habe mich verklickt, also Etappe nach Nîmes überspringen wir mal. Etappe Nummer 17 ist dann die Etappe von Saint-Paul-Trois-Châteaux nach Super-de-Vouly oder ähnlich. Auch wieder so eine Etappe, wo ich mir sage, boah, ist das jetzt wirklich gebirgig? Aber nachdem ich eben schon so daneben lag und du mich eines Besseren belehrt hast, kann ich mir vorstellen, das ist jetzt auch deutlich schwieriger, als ich dachte.
Ja, dieser vorletzte Berg sieht recht ansprechend aus. 7,5 Kilometer mit 8,5% ungefähr. Der Schlussanstieg jetzt nicht super schwer. Ich glaube jetzt nicht, dass da wahnsinnig viel passieren wird.
Dann bin ich beruhigt.
Aber ich kann die Etappe schwierig einschätzen, weil ich die Gegend dann nicht kenne. Also sagt mir jetzt erstmal nichts. Vom Profil her nicht die schwerste Bergankunft.
Nee, und das auch als Gebirge. Also ne, Gebirge ist für mich dann also so, boah, krass, würde ich auf gar keinen Fall fahren.
Naja, immerhin auf 1600 Metern, das ist schon Gebirge.
Ja, stimmt auch wieder. Ich werte ja dieses Gebirge nicht darauf, also ne, man könnte für mich das so Hügel, Gebirge ab 4000 Höhenmeter die Etappe oder 3,5 oder 3 oder was auch immer, hügelig zwischen 1000 und 3000. Ich hätte gerne so typisch deutsch, ich hätte gerne so hier so Flocks, die mir das eingrenzen von Wormsland. Egal, Gap nach Barcelonette, das wiederum ist hügelig, aber ein Profil gibt es noch nicht. Ja, und dann kommt das, was man sich so fürs Ende aufgehoben hat, finde ich auch ganz, also dieser Dreiklang am Ende, ne? Ich würde jetzt sagen, bei einer normalen Tour wäre das ja Donnerstag, Freitag, Samstag, jetzt hier bei dieser Tour ist es Freitag, Samstag, Sonntag, dieser Dreiklang am Ende mit den wirklich ja zwei Etappen, wo ich mich schon gefragt habe, wie viel, also wird es eigentlich, die Frage hatte ich mir sowieso schon vorgemerkt, wie viele Sprinter werden eigentlich, die nicht eine Chance haben aufs Grüne, sich diese letzte Woche ab der Etappe Nummer, ab Etappe Nummer 16 noch antun?
Ich denke mal wirklich nur die zwei, drei Kandidaten, die noch ums grüne Trikot kämpfen, weil
Ja.
man muss auch im Hinterkopf haben, Olympia ist kurz nach der Tour dann. Und ja gut, die ganz reinen Sprinter werden dann wohl nicht vorne sein bei Olympia, aber die haben zumindest boah, einige eine ganz gute Chance und werden sich dann auch überlegen, habe ich da noch bei der Tour wohl eher nicht, wenn es in der letzten Woche nichts mehr zu holen ist.
Genau, also Etappe 16, die Etappe nach dem Ruhetag ist nochmal eine Etappe, wo es was zu holen gibt, aber dann 17, 18, 19, 20, 21 und kein Sprint auf dem Champs-Élysées, der vielleicht prestigeträchtigste Sprint, den es im Radsport gibt. Warum soll ich mir das antun? Andererseits fände ich es halt echt, also ich fände es schon schön, wenn Mark Cavendish die Tour dann auch beenden würde, wenn er den letzten, also er ist so ein Typ, ich glaube, wenn er den letzten, wenn er noch einen Sieg holen würde, der wird das Ding auch durchziehen, oder?
Ja, der wird ja auch durchfahren, also was soll der bei Olympia?
Ja, eben.
Man kann mir nicht vorstellen, dass der da ernsthaft Ambitionen hegt, um da was zu reißen. Von daher glaube ich auch, dass er da durchfahren wird.
Und einfach nur die letzten Tage nur genießen. Also das wäre auch so ein Typ, dem ich das A zutraue und B gönne.
Schauen wir mal auf diese Etappe 19. Dann, das ist auch schon eine Etappe, die mir sehr, sehr gefällt. Die könnte ein bisschen länger sein, aber so wie sie jetzt in komprimierter Form auch ist, finde ich sie auch toll. Highlight der Etappe, also es geht über den Col de Vars, erster Berg, und dann das Highlight der Etappe, der Col de la Bonette, beziehungsweise Cime de la Bonette, 2802 Meter hoch.
Genau, das ist der noch ein bisschen höher ist als der Galibier, das meinte ich.
Eben genau, wo wir uns gefragt haben, warum ist jetzt da nicht das Souvenir Henri de Grange, sondern eben am Galibier. Aber diesen Pass fährt man selten bei der Tour. Ich meine, das letzte Mal 2008, das waren mega spektakuläre Bilder, beziehungsweise das Bild, was wahrscheinlich da viele Radsportfans noch in Erinnerung haben, ist dieser Südafrikaner John Lee Augustin vom Team Barlow World, der da diesen Abhang runtergerutscht ist und dann da mit seinen Radfahrschuhen verzweifelt versucht hat, wieder diese Schotterhalde hochzuklettern.
Ja, so dunkel, nicht da, was ist das, so ein rot-weißes Männchen.
Genau.
Ja, aber ganz, ganz dunkel, in irgendwelchen Teil meines Hirns verschwunden, zu denen ich keinen Zugang habe, so wie du zu deinem Zugang hast da an den Stellen. Wie ist denn die Abfahrt von da runter? Also diese von, naja, ich sag mal 87,5 auf 127, das sind ja schon dann rund 40 Kilometer Abfahrt mehr oder minder. Muss ich mir da mal wieder Sorgen machen, dass den einen oder anderen, der naja.
Kann ich nicht einschätzen.
Sagen wir mal so, wenn da der Kuchen, also klar, es hängt immer davon ab, wie der Kuchen gegessen und noch verteilt werden muss oder kann. Aber das, ja, aber Abfahren gehört auch dazu. Dann noch Anstieg zum Isolar, wieso heißt eigentlich Isolar 2000, weißt du das? Wegen 2000
Weil
Höhenmeter hoch?
2000 Metern wahrscheinlich
ist. Da ist er auch drauf. Naja, okay, dann wohne ich jetzt in Köln 23. interessante Etappe, aber ich glaube, die muss man auch wieder ne, im Zusammenspiel mit der Etappe darauf folgend, Etappe Nummer 20, die ja, ich will nicht sagen, eine kleine Kopie des Ganzen ist, aber schon irgendwie auch, also die sind sich schon sehr ähnlich. Ich glaube, in den 80ern wäre man die einfach am Stück gefahren vielleicht. Etwas übertrieben, ja, ein bisschen zu lang, aber auch nochmal, also nicht drei Anstiege, sondern das sind dann die vier Anstiege, die vielleicht sogar so ein bisschen wie ein Aufgalopp, also immer schwieriger werden. Ich glaube, wenn ich mal so einen Trainingstag hätte, könnte ich mir vorstellen, so erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag und wird jeden Tag einen von den Anstiegen fahren. Die Profis haben es leider so, dass sie es alles an einem Stück fahren müssen. Und
ja, und die, also der erste Berg sagt mir jetzt nicht so viel, Col de Braus, aber Col de Turini und Col de la Comène kennt man von Paris-Nizza und Col de Turini hat ja auch über den Radsport hinaus bei der Rallye Monte Carlo Berühmtheit erlangt.
Ja genau, das wollte ich auch gerade sagen, Rallye Monte Carlo, wie heißt sie?
Hat man ja immer gesagt, da ist so diese Nacht der langen Messer.
Den Ausdruck kannte ich hatte den anderen, okay. Ich hatte ihn leider eher in einem kriegerischen Zusammenhang irgendwo mal verortet, aber auch das mag in meiner Erinnerung einfach verschwinden. Da fahren die mit einem Auto dann hoch, ja? Also da, okay.
Zumindest damals immer gewesen, dafür ist er berühmt geworden.
Okay. Ja, mir gefällt das mit dem Radsport deutlich besser, muss ich gestehen. Glaubst du denn, also wir wissen, ne, es ist jetzt alles Spekulation, wer wann wo wie fährt. und so weiter. Aber ist das jetzt schon etwas, wo man sagen kann, also was ich, na, machen wir noch zu Ende, bevor wir weiter spekulieren. Also für mich ein Tag, den ich nicht schaffen würde, den ich nie im Leben schaffen würde und wo ich hinterher ein Sauerstoffzelt bräuchte, wenn ich ihn geschafft hätte. Aber naja, danach wartet dann auch nur noch in Anführungszeichen das Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza rüber. Und da hatten wir schon gesagt, okay, ist nicht ganz einfach, also hat auch seine schwierigen Elemente, vor allen Dingen ab quasi nach Start geht es quasi direkt hoch bis auf Kilometer 12, 13, dann nochmal ein richtig steiles Stück auch bis Kilometer 17 und ab dann nur noch ja die letzten, was ist das, 17, 33, macht 3, einem sind die letzten 16 Kilometer Vollgas runter. Wird interessant. Also auch da hoffe ich wieder, dass das alles gut geht. Irgendwie komisches Gefühl. Aber ich glaube, die Straße wird wahrscheinlich einfach nur am Meer entlang mehr oder minder und geradeaus sein. Spannend. Ja, das wär's dann, ne? Und dann wird gefeiert. Was hältst du? Also du sagtest am Anfang schon, die Strecke hat viele Unbekannte, es werden viele große, also der Galibier ist so einer von den so ganz klassischen, Galibier, Tourmalet, das sind so die großen Berge, aber es wird viel Neues ausprobiert und gemacht.
Und
das,
Col de la Monette.
Ja, der
ist sogar noch der größte Berg, würde ich sagen.
Ja, naja, ich meine, aber das ist für mich ja keiner der ganz großen Namen, ne? Von den fünf.
Von den Namen her nicht, aber von der Schwierigkeit schon.
Ja, ja, ich meinte jetzt von den Namen her nur, ne? Ich bin ja also.
Von den Tour-Legendenbergen.
Genau.
Es sind der Tourmalet und der Galibier.
Ja, und da können, ne, also ich finde das auch schön, dass man nicht jedes Jahr den Ventoux fährt, nicht jedes Jahr Alpe d'Huez fährt und so weiter, ne? Ich finde ein bisschen eine gewisse Abwechslung immer schön, wobei mir die anderen noch immer fehlen, aber. Also jetzt, nachdem du mir ein bisschen die Strecke näher gebracht hast, im Sinne von, hier, guck mal da, das ist doch schwieriger, als es aussieht und das, bin ich noch freudiger erregt, als ich es vorher war. Vorher dachte ich nur, okay, das mit dem Schotter gefällt mir, dass es mal was anderes ist am Ende, obwohl ich die Tourneur der sehr, sehr gerne mag, finde ich ganz nett und interessant. Ich finde, irgendwie ist die Streckenführung so als Ganzes, also wenn ich jetzt nicht so auf die einzelnen Etappen angehe, sondern irgendwie komisch, also ich hätte eher, glaube ich, erwartet, dass man, also als ich mit dem Wissen darüber, dass es in Italien losgeht, dass man vielleicht die Alpen zuerst macht und dann die Pyrenäen und, aber es ist so komisch, weißt du, wie ich das meine, dass man so einmal oben rum und dann wieder zurück und durchs Auge in den Rücken hineingeschossen.
Naja klar, also diese alte Regel im oder gegen den Uhrzeigersinn gibt es offenbar nicht mehr, weil man fährt einfach immer kreuz und quer, hat man dieses Jahr schon gesehen.
Ja, wobei das dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen, natürlich ein besonderes Jahr ist, der Tatsache geschuldet, dass ja, es nicht in Paris endet, was ja auch wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Aber wenn es am Ende der Spannung und der Strecke förderlich ist, mein Gott, dann kann man von mir aus auch mit solchen alten Zöpfen, die kann man ruhig dann abschneiden. Für wen ist denn die Strecke gebaut? Also wen hatten die im Hinterkopf? Wer soll das gewinnen für die Streckenplaner?
Also ich sehe da jetzt keinen großartig, wenn wir jetzt mal Vingegaard oder Pogacar, die letzten beiden Tour de France mit ihren Duellen geprägt haben, hernimmt, sehe ich da jetzt keinen großen Vor- oder im Nachteil. Ich kann mir nur vorstellen, Fahrer wie Remco Evenepoel, bei dem es jetzt noch nicht ganz feststeht, ob er dann die Tour de France wirklich zu 100% in seinen Fokus rückt und das sich nur darauf fokussiert, dem wird es nicht so gelegen sein mit dieser Gravel-Schotter-Etappe, weil, kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, war beim Giro, meine ich, 2021.
Wo man teilweise die Strecke nicht gesehen hat, ne?
Wo er auch auf so einer Schotter-Etappe im Prinzip völlig außer Rang und Tat gefallen ist und da riesige Probleme hatte. Und
außerdem viel hoch, also es waren, glaube ich, sehr, sehr viele Kilometer, über 2000 Höhenmeter oben, also viel Hochgebirge. Soll ihm ja mutmaßlich auch nicht so liegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da habe ich schon ein bisschen gedacht, also vielleicht freut sich jetzt auch noch mal einer von den älteren Kolumbianern darüber. Ne? Also nicht, dass man denen jetzt eine Tour auf dem Leib schneidern würde, aber man stelle sich.
Was heißt älter? Also. Der letzte oder der einzige kolumbianische Toursieger ist ja jetzt noch nicht so alt, der muss nur wieder zurück auf sein altes Niveau finden.
Ja, aber auch so ein, diese ganzen Südamerikaner, ne? Also da sind ja noch ein paar, wie alt ist Carapaz? Ist Carapaz nicht älter schon? Also
der ist auch noch nicht so alt. Also
da sieht
der
nur so alt aus. Entschuldigung. Hab nichts gesagt, Richard. Aber ist ja auch ein Ecuadorianer.
Aber gerade für Sonnenfahrer könnte das was sein. Extrem zäh und der mag so, dem kommt dieses Hochgebirge sehr entgegen. Also
ja, das, ganze war so ein,
Tour, finde ich.
Das war einer von denen, die ich meinte mit den älteren Kolumbianern. Also ich meine, mir hat mal ein Kolumbianer gesagt, dass es eigentlich ein Kolumbianer ist. So, weil die haben den quasi mit, weil er immer da mit trainiert hat und in der Nähe wohnt, also ganz an der Grenze und so. Also eigentlich das gehört ja zu denen. Meine ich zumindest, mich erinnern zu können. Ja, an so einen habe ich gedacht. Also ich hieß, dass die vielen Höhenmeter da vorhanden sind. Nicht Höhenmeter, sondern Meter in der Höhe. Gibt es da einen Fachausdruck für? Nee, ne? Aber egal. Ja, da musste ich an ihn denken oder an diese ganze Riege an Fahrern. Auch vielleicht ein Bernal, ne? Dass man sagt, okay, wenn der wieder fit wird, dann wollen wir ihm, ne? Dann ist das zumindest ihm so ein bisschen, kommt es ihm mehr entgegen als anderen. Ich weiß jetzt nicht, was ein Quintana, was mit dem noch werden kann oder wird oder.
Ja, macht Publicity für sich selbst, aber den will keiner irgendwie unter Vertrag nehmen. Das ist ein.
Hat er noch keinen Vertrag? Das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt nur so.
Der hat seit, wann war das? Anfang des Jahres doch irgendwann schon, als er bei Akea entlassen wurde oder ja, als die sich getrennt haben, findet er kein Team mehr. Also an der Qualität des Fahrers kann es nicht liegen, da muss ja irgendwas
nicht stimmen. Also,
der ist ja für viele Teams, sage ich mal, rein vom Potenzial her sehr attraktiv, aber es traut sich keiner offenbar, ihn unter Vertrag zu nehmen.
Ja, ne, also das sind jetzt, ne, vielleicht noch, ich habe jetzt noch hier so eine Übersicht, Rigoberto Urán, dem ich ja immer wieder gerne was wünschen würde, aber wo ich auch glaube, das ist langsam nicht mehr möglich. Miguel Ángel López, der Kolumbianer, ist jetzt kratzt so an der 30 schon. Ist das schon 30?
Ja, wird ja auch nicht bei der Tour dabei sein.
Wird er nicht?
Ja, beim Team, mit dem Team Medellin wohl ja nicht.
Ach so, ist der, das, ich wusste nicht, dass er dahin gewechselt ist. Nee, das Team Medellin wird wahrscheinlich nicht da fahren sein. Dann bin ich bei dir.
Oh, auch sorry. Da liegt ja irgendwas im Argen.
Ja. Vielleicht. Vielleicht kann er mit hier, Nairo zusammen noch was auf die Beine stellen. Who knows? Naja. Wo waren wir? Also, wir können es keinem Fahrer so richtig zuschreiben, für wen das gemacht wurde. Ich finde auch die Strecke jetzt, so wie wir sie jetzt besprochen haben, gefällt sie mir besser, als sie noch gestern Abend gepasst hat. Finde auch viele schöne neue Sachen und ja, der Rest wird einfach auf der Straße entschieden, ne? Was daraus gemacht wird. Niemand weiß das besser, also als wir, dass wir immer sagen, die Fahrer machen die Tour. Insofern, ja, schönes Ding, freuen uns sehr. Kann morgen starten von mir aus, aber die Fahrer sollen noch ein bisschen Urlaub genießen. Gehen wir doch dann einfach direkt zu der zweiten Tour de France. Ich sage einfach zweite Tour de France, weil sie genauso. Für mich, ich habe deutlich weniger Ahnung, aber ich mag es genauso gerne schauen wie die Herren Tour de France. Und ist das vom zeitlichen Faktor her, du kennst dich, weißt es da besser, ist das dann genau die Lücke zwischen Tour de France und Olympia, die da eingenommen wird? Also anders gefragt, wie viel Platz ist noch zwischen der Eröffnungsfeier? Also am 18. August endet die Tour de France de Femme. Und wann ist Eröffnungs? Gucken wir mal, Eröffnungsspiel EM 2024. Nächstes Jahr ist eine Fußball-WM.
EM.
Ja, EM.
In Deutschland sogar.
In Deutschland? Ach du Schande. Warum? Also ist doch Olympia. Ich dachte, da sind solche Sachen nicht.
Es sind ganz viele Veranstaltungen.
Ja, klar, das Buxtehuder Schießen auch, aber warum ist denn da, warum Eröffnungsfeier 26. Juni? Okay, dann ist das genau eine Woche davor. Aber warum ist denn eine EM? Ich dachte immer, früher wären so Sachen wie EM, WM, Olympia und Winterolympia, alles so, alles ein Jahr, damit die, so, da werde ich ja völlig über. Eine EM, was will ich denn mit einer EM im kommenden Jahr? Also ich will gar nichts, nie mit einer EM, aber Deutschwahnsinn. War das nicht früher so, dass es so auf Jahre getrennt ist?
Was denn? EM und WM?
Ja, das ist ja klar. Das ist ja immer so zwei Jahre Differenz. Aber zu Olympia. Ich verlange zu viel von dir, ich weiß. Warte mal, wann sind denn EM-Fußball? Das muss man doch mal in Erfahrung bringen. EM-Euro. Euro heißt die Euro 24. So, Fußball-Europameister. Das war doch immer in den anderen Jahren. Das ist doch schwachsinnig so. Wer hat sich das denn ausgedacht? Hier, 1980, da waren keine Olympischen Spiele. 1986, doch, 80, 84, ja, doch. Das war ja immer schon so. Blöd. Finde ich blöd.
Sollen sie anders machen? Naja, auf jeden Fall ist,
Entschuldigung, ist Abschweifung.
Das olympische Straßenrennen der Frauen am 3. August und das der Männer am 4. August.
Wochenende ist das und auch, glaube ich, ne?
Also eine Woche vor dem Start der Tour de France Femme im Prinzip. Und die Tour de France der Männer geht am 21. Juli zu Ende. Und das heißt, du hast dann, wenn du dich auf das Straßenrennen vorbereitest, noch so, was sind das, 14 Tage vielleicht.
Aber dann habe ich jetzt eine andere Frage. Dann habe ich einen kompletten Denkfehler. Normalerweise ist die Tour de France der Femmes doch direkt nach der Tour de France der Herren immer gestartet.
Richtig.
Das ist dieses Jahr nicht so.
Nee, das ist, also die sind später dran einfach. Also
ja, gegen Olympia
halt okay. Wahrscheinlich auch dann.
Ja, okay, also, deswegen war ich, ja, komplette Verwirrung.
Die gehen ja schon fast in die Vuelta rein.
Ja, okay. Ja, das finde ich ein bisschen schade, weil ich fand, dass immer diesen Schwung mitzunehmen, das fand ich, glaube ich, auch für die ganze, da hat der ganze Veranstaltung gut getan. Aber dieses Jahr ist da wahrscheinlich alles ein bisschen anders. Mal gucken, wie es im kommenden Jahr dann ist. Man hat wahrscheinlich
trotzdem
auch.
Trotzdem wird es, glaube ich, den Menschenmassen an den Straßen keinen Abbruch tun, weil die fahren in den Niederlanden los, in Rotterdam, und das ist eine sehr radsportbegeisterte Nation.
Ja, und auch die weiblichen Radsportler, also die Radsportlerinnen aus den Niederlanden dominieren ja auch oder gehören zur absoluten Spitze. Insofern ist dieser Start in den Niederlanden definitiv eine sehr kluge Entscheidung, wenn sie so bewusst getroffen würde, wovon ich einfach ausgehe. Erster Tag Rotterdam nach La Haye.
Den Haag.
Ach so, ja, ist ja wieder hier französisch, den La Haag. Wird wahrscheinlich, ist es ein, ja, in Holland gibt es jetzt, die Anzahl der Berge ist überschaubar groß. Kann windig werden, Windkanten, ne? Die Berge der Holländer. Aber,
da gibt es übrigens alle Etappenprofile schon.
Da gibt es schon alle, ach wie schön. Da hatte ich noch nicht reingeguckt. Ja, das wird aber dann doch, gehe ich mal davon aus, eine relativ flache Angelegenheit.
Das ist eine flache Etappe. Und der zweite Tag ist relativ, sag ich mal, ja, unkonventionell. Also sieht man sonst selten nur noch zwei Halbetappen zu haben.
Ja, also schade eigentlich. Also ich finde das immer, also auch stressig für die Fahrerin wahrscheinlich, ne? Aber
kommt auf den Ort an, ne? Also man fährt dann von Dordrecht zurück nach Rotterdam, eine flache Etappe über 67 Kilometer, um dann am, ja, was ist Nachmittag, späten Nachmittag noch ein 6,3 Kilometer Zeitfahren durch Rotterdam zu veranstalten.
Mhm. Wird wahrscheinlich, also kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein großes, ist das denn, nee, Tuesday, okay, dass das eine große Show werden kann, ne? Also da wird in Rotterdam viel los sein, gehe ich von aus. Und ja, diese Halbetappen, ich mag das eigentlich ganz gerne, obwohl, wie gesagt, für die Fahrer wahrscheinlich stressig. Danach geht's auf den Spuren des Klassikers Lüttich. Nee, komm, ist das an dem Tag schon? Lüttich-Bastogne-Lüttich?
Ja, ja, von Falkenburg nach Lüttich ist es eine, wie soll ich sagen, ein Mix aus Amstel Gold Race und Lüttich-Bastogne-Lüttich. Also so Bemelerberg, Kauberg, Côte de la Redoute, Côte de la Roche-en-Foncon im Finale, also das ist eine richtige Klassiker-Etappe.
Ja. Also ich, das ist total blöd, aber ich denke mir auch immer, das wäre auch eine schöne Strecke für so ein Herrenrennen die ganze Zeit, ne? Also die Leistung der Frauen ist da absolut nicht, also ist vollkommen gleichwertig, und ob die jetzt am Ende dann irgendwie 3 km/h im Schnitt langsamer sind, ist ja völlig egal. Das wäre eine Strecke, die, also die Strecken machen keinen Unterschied mehr, ob bei Damen oder Herren, finde ich, oder kaum noch. Nächster Tag ist dann auch so ein bisschen Klassiker-Terrain, würde ich sagen. Ja, also nichts wirklich, nicht wirklich schwierig, aber trotzdem hügelig. Also das, schweres Ding. 6. Etappe ist dann die Etappe, wo es schon ein bisschen mehr Richtung Südosten oder im Osten Frankreichs in die Richtung geht, wenn ich das richtig sehe. Und da werden dann die Berge schon etwas noch mal schwieriger. Weiß nicht, ich kenne den jetzt. Na, also hier dann irgendwie mal 5 Kilometer mit 8%, was sind das? 5%, mal hier 6,9%, 2 Kilometer, also schon Sachen, die auch richtig wehtun.
So eine Mittelgebirgsetappe. Hm? Und ich weiß gar nicht, auf welcher das ist, auf der Etappe davor, also kommen sie auf Etappe 5 das erste Mal nach Frankreich.
Mhm.
Und da sind die, meine ich, sogar recht dicht an der deutschen Grenze.
Das unterwegs. Ziel, glaube ich, ist relativ nah an Deutschland, dieses Arneville. Ja. Ja, und dann kommen am 7. und am 8. Tag richtige Kloppertage. Also da, weiß ich nicht, also wäre durchaus eine Herrenetappe, die ihre Schwierigkeiten hätte. Also Croc de la Serre, also nur 12 Kilometer mit 5%, dann nochmal 4 mit 5% und am Ende 7 mit 5%, 5 mit 5%. Also kann sich schon sehen lassen, was da gefahren wird.
Das ist schon, ja, eine ganz ordentliche Bergetappe. Also ist jetzt noch nicht so der Hammer, den man vielleicht auf dem Weg nach Le Grand Bornand einbauen könnte irgendwie. Aber ja, doch schon. Es lässt vielleicht noch ein bisschen was offen für das große Finale dann, letzte Etappe nach Alpe d'Huez.
Gibt es bei den Damen eigentlich nicht so ein paar, also ich finde es schön, wenn man dann ein Pendant zu diesem Bergpreis bei den Herren da, diesen Heilring dieser Grande Preis, ne? Ein weibliches so Pendant.
Henri de Grange.
Ja, fände ich schön, wenn man dann ein weibliches Pendant zu entstehen lassen könnte. Also warum soll die nicht auch irgendwie einen Preis kriegen? Weil der würde dann wahrscheinlich bei dem vorletzten Berg an dem Tag gemacht werden.
Col du Glandon.
Mhm. Na, und dann nochmal Alpe d'Huez hoch. Und da wird, also da bin ich wirklich gespannt. Ich hoffe, dass es die gleichen Bilder oder zumindest in die Richtung gehende Bilder wie bei den Herren gibt, ne, in puncto Begeisterung. Ich kann es mir auch vorstellen.
Glaube ich auch fast. Also dieses Jahr am Tourmalet hat man es ja schon gesehen. Da war wenig Unterschied zu sehen zwischen der Tour de France der Männer und der Tour de France der Frauen.
Meine einzige Befürchtung ist, dass wirklich, also und das mit der EM kommt ja jetzt noch dazu, dass Tour de France, Olympia, EM, dann dieses vierte große Spiel, dass die Leute irgendwann sportmüde werden. Aber ich hoffe, dass die Radsportfans da einfach das größtmögliche durchhalten.
Würde ich mir da keine Sorgen drum
machen. Okay, dann, wenn du dir keine Sorgen machst, mache ich mir auch keine Sorgen. Ansonsten müssen wir selber am 18.8. nach Alpe d'Huez fahren und dafür sorgen, dass es da abgeht. Richtig, richtig gute, schöne Tour, finde ich. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie das alles arrangiert ist. Wir können uns, glaube ich, inhaltlich zu Favoriten und so nicht äußern, weil wir da einfach ich zumindest zu wenig Ahnung von habe bei den Damen. Vor allen Dingen, wer da dann erfahren wird. Aber die Strecke gibt einiges her. Das möchte ich auf meinem Aufkleber stehen haben, der dann auf der Streckenführung hängt. Nicht jetzt wird's happig, sondern die Streckenführung gibt's alles her.
Gut. Warum nicht?
Ja, dann machen wir jetzt, weil's so gut gelaufen ist, machen wir dann weiter mit dem Giro, oder?
Ja, ist schon ein bisschen her. Ich glaube jetzt anderthalb, zwei Wochen, dass die Strecke vorgestellt wurde.
Ich war im Urlaub, deswegen habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Also davon.
Ja, also es ist eine typische Giro-Strecke. Insgesamt 3.500 Kilometer, gut mit 43.000 Höhenmetern. Ich finde auch, ähnlich wie die der Tour, sehr ausgeglichen, mit zwei, ja, so mittellangen Zeitfahren, also 1:31.
Soll man nicht einfach mal, auch genauso wie bei der Tour, nur vielleicht nicht ganz so detailliert, aber einmal so ganz grob drüber gehen. Ja. Also erste Etappe, Venaria Reale nach Torino. Ich finde übrigens die Darstellung der Etappen beim Giro deutlich schöner. Also man kann da viel mehr, also ne, du kriegst auf Plus, hast die, also finde ich besser gemacht. Das nochmal. Von nach Turin, 136 Kilometer, ein Anstieg, keine große Schwierigkeit. Ich sag mal, eine Sprintetappe wird es geben. Dann stopp mich einfach, ne, wenn du zu einer Etappe was genauer sagen möchtest.
Ja, jetzt schon.
Jetzt schon.
Etappe ist gleich eine Bergankunft.
Ja.
Santuario di Europa und das Ziel hat man ja nicht zufällig ausgewählt. Also es ist 25 Jahre nachdem Marco Pantani da eine seiner berühmtesten Fahrten, sage ich mal, hingelegt hat und wenig später dann oder kurz vorm Ende des Giros ausgeschlossen wurde, hat man sich ganz bewusst da zu diesem Jubiläum dazu entschlossen, diesen Berg einzubauen und auf der zweiten Etappe halt gleich eine Bergankunft zu machen. Sieht man jetzt auch nicht jeden Tag bei einer Grand Tour.
Nee, und ich glaube auch, das ist ja immer noch eine offene Wunde in Italien, Pantani. Und ihm zu gedenken, finde ich das eine schöne Sache. Navarra nach Fasano, flache Etappe, 165 Kilometer, springen wir drüber. Genauso die nächste Etappe, Entschuldigung, von Acqui Terme nach Andarra. Ich kann das nicht erkennen.
Andorra.
Andorra, aber nicht Andorra, sondern Andorra.
Genau.
Eine kleine Schwierigkeit in der Mitte der Etappe, aber auch jetzt nichts, was irgendein Profi, glaube ich, aus der Fassung bringen würde. Genova nach Lucca auch. Also ich finde diese ersten paar Tage so ein bisschen hinplätschern, aufwärmen fast. Vielleicht die Möglichkeit. Ich glaube, an dem Giro hätte vielleicht, wie hieß er nochmal, dessen Namen wir eigentlich gar nicht mehr aussprechen wollen, weil er so viel Scheiße gebaut hat. Sag mal
Mario schnell. Cipollini.
Genau. Ich glaube, da hätte der seinen Spaß dran an dem Anfang des Giros. Nicht zu viel Schwierigkeiten, nicht ganz so lange.
Bei der Bergankunft vielleicht nicht so, aber sonst.
Da hätte er sich mit seinem Freund Pantani dann, das hätte er ihm gegönnt. Aber dann auch sechste Etappe, ne? Das sind jetzt auch keine Schwierigkeiten. Das ist so ein bisschen leicht ansteigender Berg am Ende, Ankunft am Ende. Auch alles machbar. Und da sind wir jetzt immerhin schon beim Donnerstag der ersten Woche. Also
kann ich noch was zur Etappe 6 sagen?
Ja klar, da bin ich ja noch.
Ich meine, da sind auch so drei kurze Gravel-Stücke drin. Eins mit 4,5 Kilometer.
Ja, dann weiß ich jetzt, was das ist, was das zu bedeuten hat. Genau. Das sind so grau eingefärbt, ne, auf dem Profil.
Genau.
Welche Gegend ist das? Weißt du das? Das kann ich leider hier nicht so erkennen. Doch, Map hier. Da kann man da. Ja, da ist man halt auch, glaube ich, einfach so in der Gegend, ne, so Toskana. Sollte das ein bisschen sein, vermute ich. Lucca.
Gut, ja. Wenn man den Tag davor in Lucca ist, dann.
Ja, Firenze. Ja, Das stimmt, da sind Gravel-Passagen eingebaut. Dann siebte Etappe ist, glaube ich, das erste von dir angesprochene Zeitfahren.
Mhm.
Auch am Ende mit ein bisschen geht es nach oben, nach Peru. Ist das nach Perugia? Ja. Auch jetzt nicht schwierig, nicht wirklich schwierig, aber könnte höchstens technisch nochmal anspruchsvoll werden. Und dann geht es das erste Mal auf Etappe Nummer 8, wirklich dann schon in schwierigeres Terrain. Da geht es hoch zum Prati di Tivo am Ende und vorher noch schon den, oh, ich muss den Kopf hier drehen, Forza
Capistrello.
Ja. Also die ersten Schwierigkeiten, hier auf die Fahrer zukommen. Auch da, der war natürlich am Samstag gelegt, damit Zuschauer da sein können und auch vor der Klotze sitzen. Gut, dann den Sonntag, das war sie noch nicht. Das wird auch wieder eine Cipollini-Etappe gewesen. Also es ist wirklich.
Naja, was bei der Tour so ein bisschen Po ist, ist jetzt in den letzten Jahren Neapel beim Giro geworden, wo man jetzt auch gefühlt jedes Jahr ist.
Ja, das stimmt. Das ist gehäuft. Das, jetzt, wo du es sagst. Dann geht es aber dann zumindest am nächsten Tag von Po am. Quatsch, von Po bin ich jetzt von also Pompeji, also Ankunft Napoli, dann nächster Tag Pompeji. Pompeji, ne?
Ja.
Ja, nach Cusano Mutri. Das wäre dann schon auch wieder eine Etappe, die ich als bergig bezeichnen würde, der am Ende der Anstieg mit 17,9 Kilometer und 5% wird so ein erster Probelauf. Aber auch dann wieder, ne? Also ich finde viele flache Etappen. Ich bin gespannt. Also vielleicht wäre das auch die bessere Rundfahrt für den Evenepoel.
Der Giro,
ja.
Definitiv, also von der Charakteristik her schon.
Ja, 12. Etappe, Klassikerprofil, würde ich sagen, ne? Also viele klar, wenig kategorisierte Berge. Mhm. 13. Etappe, flach, komplett flach, dann wieder ein Zeitfahren von 31 Kilometer. Also eigentlich pleppert es so ein bisschen hin, meiner Meinung nach. Um dann 15. Etappe.
Dann die dicken Dinger kommen jetzt.
Ja. Aber ne, da musst du dich auch, also ist wie ein, keine Ahnung, weiß ich nicht, fällt mir auch nichts ein. Wie eine Karnevalssession, ne? Wo es dann auch erst am Ende. Am 11.11. geht's los und da war richtig
naja, also
geht's erst später.
Rückblickend gesehen war es bei diesem Giro, also 2023, finde ich, das große Problem, dass man zu sehr dieses Backloading gemacht hat, dass man die drei Zinnen und den Monte Luciari dieses Bergzeitfahren hinten reingepackt hat und alle haben nur darauf gewartet und sich geschont. Das hat man jetzt in gewisser Form vielleicht 2024 auch, aber man hat es zumindest ein bisschen entzerrt. Also es ist jetzt nicht mehr so monstersperr auf den letzten zwei Etappen, sondern auch schon davor.
Ja, also man kann eigentlich sagen, wenn ihr einen Urlaub plant zu der Zeit, ne, guckt zu, dass ihr am 19. Mai wieder zurück seid. Vielleicht 18. Mai, um die Etappen davor so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchzugucken. Aber 19. Mai, wenn man es ehrlich ist, ab dem 19. geht der Giro richtig los. So richtig, richtig. Vielleicht die Zeitfahren nochmal durchskippen. Aber dann geht es, Etappe Nummer 15.
Die 15 ist schon richtig heftig. Also 220 Kilometer. Und allein wenn du diesen Forcola di Livigno anguckst, den Berg, 18 Kilometer mit 7% im Schnitt und der Schlussanstieg auch nochmal 8 Kilometer mit 6,5%. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll.
Ja, das könnt ihr gerne mal bei Swift einstellen, da habe ich mal einen Tag Spaß.
mit so einer. Aber dann haben sie ja auch erstmal einen Ruhetag.
Nochmal was? Tuesday? Achso, ja, stimmt, dann kommt noch ein Ruhetag dazwischen, das ist hier leider nicht so ausgewiesen. Sind ja nur die Profile. Das fände ich übrigens mal cool, wenn Swift mal irgendwann dazu in der Lage wäre oder irgendein anderer Anbieter, einfach die Etappen im Vorfeld 1:1 so abzubilden und hier, da ist eine Phase. Du Lump. du Lump, versuch es doch und weine am Ende. Das fände ich ganz cool, wenn da mal irgendeiner, bei Ruvi hat es, glaube ich, bei der Vuelta teilweise gemacht, aber auch nicht alles und nicht irgendwie, sondern ich will einfach den ganzen Giro so 1:1 abgebildet haben. Das muss ja auch nicht so schön in Landschaft gegossen sein, das kann auch nur die Profile sein, das wird mir reichen. Etappe Nummer 16.
Da haben wir dann das Stifzer Joch drin.
Ist ganz am Anfang.
Ist so ein bisschen verschenkt. Also man fährt zum einen von der Seite von Bormio hoch, klar, auch super schwer der Anstieg mit 20 Kilometern und 7,5% fast. Aber dann halt die lange Abfahrt runter durchs Ätschtal und dann geht die Etappe Val Gardena zu Ende am Ende und boah, hat man doch eine lange, flaue, flache Phase drin. Also
ich finde ja auch die Abfahrt dann vom Stelvio runter nicht schön zu fahren dann mit den ganzen Kehren.
Nee, zumal, also ich weiß nicht, wie es jetzt, vielleicht hat sich da jetzt in dem letzten Jahr, vor 2 Jahren war ich, meine ich, das letzte Mal von da oben was getan, aber ich fand die Straße, den Belag auch schon relativ, ja, ein bisschen in die Jahre gekommen.
Ja, ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern, weil bei mir war alles glatt, weil meine Tränen haben sozusagen die Löcher gefüllt. denkt dran, ne? Wir müssen dann bei Etappe 15 müssen wir den Fahrer nochmal sagen, dass sie ihr Roaming ausschalten, ne? Wenn die dann durch die Schweiz fahren. Aber ist das wahrscheinlich deren geringste Sorge. Weil wenn sie Etappe Nummer 16 überstanden haben, wie gesagt, mit einem meiner Lieblingsberge und auch deiner Lieblingsberge, glaube ich, nur von der falschen Seite, geht es dann am nächsten Tag nochmal knüppelhart weiter. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Höhenmeter die Etappe in Summe hat an dem Tag. Aber da sind so, wie viel sind das? Also 8,9, 19,8, 13,3, 12,2. Das sind in Summe, wenn ich das einfach mal so überschlage, um die Mitte 50 Kilometer mit insgesamt ja auch so 6%. Das muss er erstmal überhaupt hinkriegen. Und das am 17. Tag einer Grand Tour.
Eben, da gibt es gar keinen einzigen flachen Meter irgendwie auf der Etappe und vom Start weg direkt hoch zu einem Passo Cella.
Ja, also zum Haare raufen, wenn man noch welche hat als Sprinter. Und beim Giro werden sie halt bleiben, weil der nächste Tag dann zum Beispiel ist wieder eine Sprintankunft für die verbliebenen paar Leute, behaupte ich. Etappe Nummer 19, auch wieder eher schwieriges darauf, ist für mich aber so eine klassische Ausreißer-Etappe. Oder wäre sie in der ersten Woche eine klassische Ausreißer-Etappe? Hier müssen wir wahrscheinlich abwarten, was das, was die Situation hergibt. Ne?
Also. Ja. Also, ich würde sagen, könnte schon Ausreißer sein, aber
sagen wir so,
könnte auch vielleicht ein Tag für die Klassementfahrer sein.
Ja, aber stell dir mal vor, gibt es da noch Bergpunkte? Ist das da unten immer die Bergwertung? Das ist alles so klein und ich habe schon einen größeren Monitor hier, 2, 3, 2. Ja. Also stell dir mal vor, da ist die Gesamtwertung schon gemacht. Nach den letzten harten Tagen. Es geht vielleicht noch um das Bergtrikot ein bisschen. In den Bergtrikot so 2, 3 Fahrer, die sich da streiten, die gehen mit einer Gruppe weg. Ja, dann ist das doch so ein klassischer Tag, wo sowas passieren kann, nicht muss.
Aber ja, und wenn auch da ein historischer Ort, das wollte ich gerade noch zu der Etappe sagen, vielleicht können sich einige daran erinnern, Giro d'Italia 1987.
Ja, klar. Das natürlich.
Ist aber wirklich eine der berühmtesten Giro-Episoden, wo zwei aus dem eigenen Team damals Stephen Roach und Roberto Visentini gegeneinander gefahren sind.
Habe ich in der Tat schon mal gehört.
Ja, und da gab es diesen, ich meine, das wurde Verrat von Zapata genannt, wo das wirklich eskaliert ist und sich das Team komplett in zwei Teile aufgeteilt hat.
Ach, wenn heute sowas nochmal passieren würde. Oh, muss ich gleich auch nochmal was kurz erzählen. Also großer Gossip, große Rainbow Press-Geschichte, schön.
Da gibt es viel zu erzählen auf jeden Fall.
Bitte, gibt's?
Da gibt es viel zu erzählen an dem Tag.
Ja, aber gibt es da, wenn du mal Material hast, einen Artikel darüber oder eine Doku oder so, gerne. Also so für so Geschichten bin ich ja immer zu haben. Die wie nannte sich das? Die Schande von Zapata?
Der Verrat von
Zapata. Der Verrat. Hätte ich doch den Fisch nicht hier essen, sag ich dazu nur. Ja, und dann gibt es hoch zum Grappa. Beziehungsweise, ja, da tut mir wieder die Abfahrt leid. Das habe ich schon gedacht, dass ich schon mal durchgeskippt war. Zwei fantastische Berge, zwei lange Berge, zwei Berge, die sehr wehtun werden. Meine große Hoffnung ist, dass an dem Tag der Abstand noch nicht so groß, dass alles schon entschieden ist, Attacken gefahren werden, aber dann diese Abfahrt, puhuhu, in der letzten Woche vom Giro.
Also ich kenne mich da zu wenig aus in der Gegend, beziehungsweise ich war selbst einmal auf dem Monte Grappa, aber nicht mit dem Fahrrad, sondern tatsächlich auch beim Giro. Aber da gibt es ja unzählige Auffahrten. Ich weiß jetzt nicht, ob die man da gewählt hat, jetzt wirklich eine der schwersten ist. Sieht jetzt erstmal recht heftig aus, mit 18,5 Kilometern fast und 8%. Also das sollte für die Entscheidung dann sorgen.
Ja, also musst du die Entscheidung sorgen, weil am nächsten Tag ist nur noch Tour de Honneur. Deswegen, aber ich hoffe zumindest, dass der Drop gelutscht ist oben am Monte Grappa, dass diese Abfahrt nicht nochmal irgendwie dann eine entscheidende Rolle spielt, weil das würde mir nicht gefallen. Die ist nämlich nicht ohne, denke ich mal einfach mal. Du sagtest, es gibt viele Auffahrten darüber. Wenn es viele Auffahrten gibt, dann sind die ja meistens eher klein als groß und dementsprechend wird die Abfahrt kein Zuckerschlecken. Vielleicht haben aber auch die Verantwortlichen vom Giro genug Verantwortung bewiesen und oder werden genug Verantwortung beweisen und es so gestalten, dass es keine zu große Gefahr wird oder zu gefährlich.
Ich hoffe, es artet nur nicht wieder aus mit irgendwelchen Fahrerprotesten und sonst irgendwas.
Mit was? Mit Fahrrad?
Fahrerprotesten.
Ach so, ja. Das wäre nicht schön. Gut, machen wir noch so ein bisschen Vermischtes. Also haben hier so ein paar Sachen reingenommen. Ne? Das haben wir hier sogar zweimal schon reingenommen.
Nee, das eine ist schon das Richtige, aber ja, okay. Ist die falsche Überschrift.
Ja, alles klar. Velodor, spricht man das so aus? Velodor?
Ja.
Velodor wurde verliehen. Bei den Damen kann ich wie immer nichts dazu sagen, außer dass ich in Erinnerung habe, dass ich diese Dame sehr oft bei der Tour de France gesehen habe und es mir immer sehr imponiert hat.
Also Demi Vollering war ja die dominierende Person im Frauenradsport in der Saison, von daher völlig verdient gewonnen.
Ja. Bei den Herren haben wir uns ein bisschen am Kopf gekratzt und das beweist wahrscheinlich wieder, ja, die Tour steht über allem und gewinnst du die Tour, gewinnst du das Ding. Aber wir finden es beide, glaube ich, ein bisschen ungerechtfertigt.
Naja, was soll man sagen? Also es ist ein bisschen undurchschaubar. Was soll man sagen?
Es ist ungerechtfertigt, das soll man sagen.
Nein, das muss ich ein bisschen ausholen, weil in diesem Jahr, also seit letztem Jahr gab es erstmals den Velodor auch für Damen. Das war die erste Innovation, nachdem es dann ja jahrelang immer nur den für die Herren gab. Und in diesem Jahr gab es dann noch zusätzliche Wertungen, wie zum Beispiel für den besten Klassikerfahrer des Jahres und die beste Klassikerfahrerin des Jahres. Und es war ein bisschen undurchsichtig. Also war das jetzt irgendwie der Trostpreis, den dann einen Mathieu van der Poel und eine Lotto Kopecky da bekommen haben für beste Klassikerfahrer und beste Klassikerfahrerin. Ja, Vingegaard hat dann das große Ding gewonnen. Ich weiß es nicht, aber es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das Ganze bewertet. Natürlich, wenn man nur auf die Tour de France schaut, klar, dann ist es Vingegaard. Aber wenn man den Radsport als Ganzen betrachtet,
ja.
Wenn man sich die UCI-Rangliste mit den Punkten anschaut, dann ist es ein Tadej Pogacar. Wenn man sich die großen Sieger anschaut, dann ist es für mich ein Mathieu van der Poel. Aber nicht jetzt unbedingt ein Jonas Vingegaard.
Ja, so ist es. Also und da finde ich immer, das ist ja so eine Jury wahrscheinlich, die das entscheidet. Ne? So Juryentscheidungen haben halt immer Oder nein, anders. Selten ist es so, dass eine Juryentscheidung wirklich so komplett eindeutig ist. Ich meine, es gab ja Jahre, da war es wahrscheinlich eindeutig, aber ich finde dieses Procycling Stats Ranking zum Beispiel, wo ein Pogacar relativ eindeutig mehr Punkte hat. Es gibt für Van der Poel hat er deutlich weniger Punkte, ne? Also der hat wirklich wenig Punkte. Aber andererseits, was er diese Saison geleistet hat, ne, er ist alleine Weltmeister im Cross und im auf der Straße zu werden. Ne? Und dazu noch, was ne?
Sanremo zu gewinnen, Roubaix zu gewinnen,
genau.
Anderen war er auch Zweiter.
Ne? Also ich finde sowohl für Mathieu van der Poel als auch für Tadej Pogacar gibt es bessere Argumente als für Vingegaard. Pogacar
hat jetzt bei dem zählen halt auch noch zusätzlich rein, dass er der Zweite bei der Vuelta geworden ist.
Ja. Also irgendwie, ich gehe da nicht d'accord mit, muss ich sagen. Also finde ich eine unschöne Entscheidung. Aber andererseits, das Ding ist ja auch irgendwie einfach nur ein goldenes Blatt. Ne? Interessiert ja eigentlich interessiert es auch keine Sau, wenn man mal ehrlich ist, so richtig, ja,
es
oder?
Ist halt enorm prestigeträchtig.
Ist also, das enorm prestigeträchtig? Also wer hat vor 3 Jahren das Ding gewonnen?
Vor 3 Jahren?
Ja.
Wahrscheinlich der Tour de France-Sieger.
Ich weiß
also
es nicht.
Tadej Pogacar, keine Ahnung. Also,
ich glaube, vor 3 Jahren hat den Tadej Pogacar gewonnen. Also wir hatten den Tage mal nachgeguckt, ich glaube. Nachdem wir beide darüber gesprochen haben, habe ich mit noch jemandem mal nachgeguckt. Und ich glaube, das war wirklich, dass der Tadej Pogacar vor 3 Jahren gewonnen hat oder so. Gucken wir doch mal, Velo de Oro. Gucken wir mal drauf. Ne? 2020, wieso das erst ab 20? Gab es den 21 und 22 nicht? Komisch. Ich habe keine Siege.
Schon, klar.
Aber im Wikipedia-Eintrag steht als letzter 2020. Komisch.
Nein, letztes Jahr hat ihn Remco Evenepoel geholt.
Ja, was ist denn noch die Wikipedia wert? Ja, gar nichts mehr.
Also, es hat 2022 Remco Evenepoel gewonnen, 2021 Pogacar, 2020 Primoz Roglic.
Ja.
19 Alaphilippe, davor Valverde, Froome, Sagan, Froome, Contador, bla bla bla.
So, also, jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Hat denn 97 Jan Ulrich das Ding gewonnen? Okay. Völlig
ja, danach hat ihn auch 5-mal Lance Armstrong gewonnen und dem wurde das wieder aberkannt.
Sehr lustig. Ja, also Jan Ulrich ist übrigens 2000 nochmal Dritter geworden, sehe ich. Und 99 Zweiter. Naja, da, aber 2000 und 2001 ist Erik Zabel ist Zweiter. Komisch. Naja, also ich würde sagen, in diesem Jahr sind wir da anderer Meinung als die Jury und das ist okay. Ich möchte diesen Preis noch nicht so hochgehangen sehen. Insofern alles gut. Ja. Sagen wir noch was zur Lombardei-Rundfahrt kurz. Die gab es ja auch. Das war so kurz nach unserer letzten Aufzeichnung. Die hat nämlich ein gewisser Herr Pogacar. Ach ja, Pogacar gewonnen. Der ist am Ende weggestiefelt und hat das Ding völlig zurecht abgeschossen. Ich glaube, so kann man das ganz kurz zusammenfassen.
Ja, ich meine, es war in der letzten Abfahrt. Oder über die Kuppe weggefahren. Und ich fand es ein bisschen, ja, nicht fahrlässig. Oder, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die waren gerade nicht irgendwie aufmerksam, die anderen, seine Konkurrenten. Und er hat davon so ein bisschen profitiert auch. Aber nichtsdestotrotz war er am Ende der stärkste Fahrer in dem Rennen. Da kann man nichts sagen. Also am Berg konnte dann Blasov noch mitfahren. Das fand ich schon beachtlich.
Weißt du, was das war? Als ich die Übertragung geguckt habe, ich habe die auch nur so, oder nicht die Übertragung, sondern die Aufzeichnung des Ganzen, ne? Mir ist es wie den anderen Fahrern gegangen. Ich dachte, also war auch ein bisschen unaufmerksam, habe irgendwas anderes noch so nebenher und hingeguckt und nochmal noch hingeguckt und auf einmal war der weg. Das heißt, dass, wie du es beschreibst, die anderen waren unaufmerksam irgendwie, das spiegelte sich in meinem Sehverhalten wieder. So einfach, wie ist das denn jetzt zustande gekommen, die halbe Minute oder 40 Sekunden, die es auf einmal hatte? Unaufmerksamkeit, das ist wirklich das Richtige, ne? Also selbst die, das war ja auch eine Gruppe mit jetzt nicht den schlechtesten Fahrern, ne? Mit Vlasov, den Yates-Brüdern, Rodriguez, Carapaz noch dahinter. Roglic hatte ich den schon erwähnt, wenn nicht, dann jetzt nachgeholt. Aber irgendwie unaufmerksam und Pogacar hat einfach das gemacht, was Pogacar gut kann. So würde ich das einfach mal das Rennen wiedergeben.
Ja, und vor allem, das ist jetzt schon sein dritter Sieg in Folge bei der Lombardei-Rundfahrt.
Ja.
Was mega krass ist, mit 25 schon dreimal die Lombardei gewonnen zu haben. Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Flandern-Rundfahrt auch.
Ja. Ja, ja. Flèche Wallonne, Amstel Gold Race.
Also. Genau, darüber reden wir noch gar nicht.
Was?
Darüber haben wir noch
gar nicht geredet.
Also das erwähnt man ja gar nicht mehr als
nee, bei ihm nicht.
Erfolg von ihm, wo andere Fahrer, wo Karrieren gemacht werden durch solche Sieger, nimmt er das einfach im Prinzip so nebenbei mit.
Was ich gerade lustigerweise das erste Mal, das war mir noch nie aufgefallen, dass der die Amgen Tour of California 2019, also mit 21 gewonnen hat. Das muss man auch erstmal erbringen, ne? Da waren ja jetzt mit Igita, wer war da noch? Ich gucke jetzt hier gerade aufs Gesamtklassement, ne? Da waren Richie Port, da waren Kasper Askensen, Igita, TJ van Garderen, jetzt vielleicht auch nicht der gestanzt, aber Maximilian Schachmann, Rigoberto Urán, da war jetzt auch nicht nur irgendwie ab, ne? Also so die Leute, die sonst nirgendwo mehr mitfahren dürfen dabei. Und das hat er das Ding schon abgeschossen. Also, ja, krass. Ja, also Lombardei-Rundfahrt, vielleicht noch von mir kurz, oder du hattest es ja auch gesehen, Lombardei-Rundfahrt, ja, können wir damit auch abhaken, glaube ich, Gravel-WM eben, ja, du wolltest noch was sagen?
Nö, ich wollte noch sagen, also Remco Evenepoel in dem Rennen war schon, fand ich auch krass, weil der relativ früh einen Sturz hatte und man sah ihm eindeutig an, dass es ihm sehr geschmerzt hat. Und er war an diesem letzten Berg extrem früh abgehängt und hat sich dann aber sehr beachtlich noch auf den 9. Platz gekämpft.
Ja, also Durchhaltevermögen, das stimmt. Da hat er echt früh, ich glaube, das war bei Kilometer 50 schon oder so, irgendwie sowas, ne? Sehr, sehr früh war das. Ja, und Gravel-WM wollte ich noch kurz erwähnen. Ich weiß nicht, inwieweit das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch verfolgen. Ist halt immer ein bisschen schwerer zu verfolgen, so ein Rennen wie ein normales Straßenrennen. Ich fand nur sowohl von der Kameramannleistung als auch grundsätzlich von der Abfahrtleistung des Fahrers Mohoric, der es ja später abgeschossen hat, unfassbar. Also es gehört für mich definitiv, obwohl es nur ein kleiner Moment eigentlich war, zu den Momenten des Jahres, wie der das Ding runtergebrettert ist, hat bei Mailand Sanremo letztes Jahr dieser Geschichte mit dem Jumper-Post schon bewiesen, was
er war. Ja.
Bitte?
Vor 2 Jahren, oder?
Vor 2? Ja, kann auch sein. Egal. In der Vergangenheit. Sagen wir einfach in der Vergangenheit, dann liege ich auf jeden Fall nicht ganz
falsch. Nee, stimmt. Ja, vor 2. Nee, letztes Jahr. Hast du recht. Sorry.
Ja, passiert mir auch mal. Aber meistens versehen. Hat er ja schon bewiesen, was für ein Abfahrer ist. Und das hat er auf dem Terrain auch gezeigt. Also wie der da runtergebrettert ist. Es wurde mir teilweise, ehrlich gesagt, Angst und Bange. Ich habe immer nur noch gedacht, bitte lass das gut gehen, bitte lass das gut gehen. Da kann ja auch manchmal die Leute von uns, die schon mal auf solchen Strecken unterwegs waren, da muss ja nur einmal blöd einen Stein wegrutschen oder da muss ja nur einmal irgendwie, keine Ahnung, ein Dorn rein und direkt Plattendruckverlust oder irgendwas passiert. Einmal ist er an so einer kleinen Brücke rechts rum auch gestürzt, im Sinne von weggerutscht.
Ja, da hat er Glück, dass ihm nicht die Schaltung irgendwie kaputt gegangen
ist. Ja, genau, ne? Er ist noch hinten drauf gefallen, aber saß keine, ich sag mal 20 Sekunden später schon wieder auf dem Rad oder 18 Sekunden später und ist weitergebrettert, also auch die Fähigkeit, sowas direkt wegzuschieben gedanklich und dementsprechend absolut zu Recht das Ding da abgeschossen gewonnen, also Hut ab von der
Safarischen. Was auch krass war natürlich der 4. Platz von Alejandro Valverde.
Ja.
der immer noch jetzt mal eben aus dem Rücktritt gekommen ist und
was ich mich dabei gefragt habe, ist der einfach, also wie ist überhaupt so ein WM-Sieg bei einer Gravel-WM einzuschätzen, wenn ein vor einem Jahr zurückgetretener Fahrer einfach so aus dem Stand, Fragezeichen, oder hat er dafür viel trainiert?
Er ist ja auch mal Rennen gefahren, so ist ja nun nicht.
Ja, ich habe es nicht mitgekriegt, um ehrlich zu sein, ne? Was er getrieben hat in dem Jahr.
Also er hat in der World Gravel Series dieses eine Rennen La Indomable.
Ah, ich sehe es hier gerade.
Und Hutchinson Rancho Gravel, beides in Spanien und beides gewonnen.
Gut, aber das sind 2 Rennen. Jetzt machen wir uns nichts. Also nichtsdestotrotz, also wir gehen natürlich beide davon aus, dass der unabhängig davon auch noch den ein oder anderen Trainingskilometer gefahren ist, ein bisschen abgetrainiert hat und so, hoffe ich zumindest für ihn. Wir haben ja immer schon spekuliert, dass zu Hause einfach so viel Trubel ist, dass er gerne auf dem Rad sitzt, um unterwegs zu sein. Aber trotzdem so ein vierter Platz bei der WM mal für einen 43-Jährigen einfach so schnell mal gemacht, da muss man schon sagen, war ich mit 43 nicht so fit. Kann ich ganz ehrlich so sagen.
Naja, was natürlich wieder auffällt, ist, dass von diesen, sag ich mal, reinen Gravel-Spezialisten, da ist jetzt in den Top 10, meine ich nur, der Keegan Swenson. Und ansonsten halt viele Straßenprofis oder ja. Ex-Straßenprofis, wie es jetzt ein Valverde ist. Krass natürlich auch Wout van Aert, der, meine ich, was die reine Netto-Fahrzeit angeht, der schnellste sogar war, aber ja. Zwischenzeitlich schon 10 Minuten durch einen Defekt zurückgebunden war und dann noch Achter geworden ist.
Ja, und man sieht halt auch den Unterschied zwischen so einem Paul Voss, der ja auch im Gravel-Bereich jetzt nur noch unterwegs, was heißt nur noch, aber schon krass unterwegs ist, der da einfach auch 13 Minuten aufgepackt wird, oder Laurens ten Dam, der ja auch da viel unterwegs ist, der da 18 Minuten draufgepackt bekommt. Also,
ja, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt mit einigen Leuten schon drüber diskutiert und immerhin kam so ein bisschen der Tenor heraus, es ist so ein bisschen wie Radsport vor 40 Jahren. Ohne Funkverbindung, ohne, sag ich mal, Instant oder ja sofortige Materialhilfe oder sonst irgendwie was. Ein bisschen abenteuerlich noch, weil du hast ja auch gesehen, selbst als Moritz da schon so 30, 40 Sekunden Vorsprung hatte, hat sich die ganze Zeit panisch umgedreht, weil er dachte, der Vermärsch ist hinter ihm. Er wusste halt einfach nicht, wie weit er vorne ist. Also das macht es noch so ein bisschen
ursprünglicher.
Hat was, finde ich. Also.
Ja, ich weiß, was. Für mich ist das ein Problem. Also das ist gar kein Problem. Ich kann das auch immer noch, diese Rennen schwer einschätzen. Ich bin ja selber nicht bei irgendwelchen Gravel-Rennen mitgefahren, sondern bei so, ich nenne es dann immer Veranstaltungen mitgefahren, wo dann aber auch gebrettert wurde und so. Und wo ich dann aber mir immer denke, ey, ich bin froh, dass ich das hier nicht, also mit meinen Qualitäten nicht unter Zeitdruck machen muss oder mit dem Druck eine gewisse Position zu erreichen, bin ich sehr, sehr froh. Und das liegt aber auch an meinem Mangel an Fähigkeiten. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob ich mich da nicht manchmal wohler gefühlt hätte für Moritz, wenn er gewusst hätte, okay, ich brauche jetzt nicht die ganze Zeit auf. Weil ich denke immer noch daran, wenn man bei so einem Ding abfliegt da, das ist halt auch nicht wie auf der Straße, wo du vielleicht dann, ja, da hat man auch nicht so viel Ausrollen, ne? Aber da ist dann der Baum gegebenenfalls doch nochmal nah. Also wie ich mal beim Crossrennen einfach vor einen Baum gefahren bin. Zwar mit 3 km/h, was nicht so schlimm ist. Schon.
Aber auf der anderen Seite sind es natürlich nicht solche Highspeed-Stürze, wie du sie auf der Straße.
Der Moritz war schon Highspeed, würde ich jetzt behaupten, zum Teil, wie der da gebrettert ist. Ne? Also,
das stimmt schon, aber nicht mit 80 oder 90.
Nee, aber ich weiß nicht, ob mit 60 jetzt aufs Geröll zu stürzen weniger schlimm ist. Also das stelle ich mir auch unschön vor. Also
das stimmt schon.
Ich bin einmal bei einer leichten Abfahrt über den Lenker abgeflogen, aber auch kein Genuss. Ich glaube einfach, dass das, was da als Gravel-Rennen bezeichnet wird, ne, dass das immer noch so so ein weites Feld ist. Ne? Ich habe ja eben schon mal gesagt, so von Strade Bianchi über diese Gravel-WM bis jetzt so ein Dirty Cancer in den USA, Dirty Cancer heißt das doch, ne? Ich glaube schon. Geschichte von 300, weiß gar nicht, wie weit ist das denn? 300 Meilen, glaube ich, kann das sein? Weiß ich gar nicht. Muss ich mich nochmal anbauen? Jetzt kommt so eine inoffizielle Gravel-WM Unbound. Ja, genau, dieses Unbound, was dann Dirty Cancer früher war. Da muss ich mal gucken. Was auch so als die inoffizielle Gravel, 350-Meilen-Strecke. Ist das Gravel oder ist das, was wir da bei der WM Gravel gesehen haben, oder ist das Gravel, was wir bei der Tour de France sehen werden? Ich glaube, das ist noch so ein großes, weites Feld, wo es auch viele.
Da ist ja rein von Papierform alles Gravel, aber es ist halt die Frage immer, wie ist so ein Rennen besetzt und wie wird es auch gefahren?
Ich finde, da spielt auch zum Beispiel das Wetter viel mehr eine Rolle dann, ne? Also, was weiß ich, wenn es 2 Tage vorher auf einmal komplett umschlägt, da werden auch alle neue Reifen beziehen müssen und so, und das. Ach nee, 200 Meilen, Entschuldigung, ich habe ihm Quatsch erzählt. Es gibt ein 200-Meilen-Rennen, es gibt ein 350-Meilen-Rennen und dann 150, 25. Ja, aber so ein 200-Meilen-Rennen, das hat ja auch nochmal dann seinen Reiz, ne? Weil es einfach nochmal von der Länge her, also 320 Kilometer, das Doppelte von dem, ne? Und da sind dann auch vielleicht eher die Gravel-Spezialisten dann wirklich am Start und nicht die Fahrer, die Profi-Profis, die jetzt bei der Straße und auch so dann mal nebenher da starten aus Spaß an der Freude oder weil sie sich gerne mal dreckig machen möchten.
Ja, da kommt sowas wie, sag ich mal, Erfahrung in so einem Terrain noch mehr zur Geltung als jetzt bei so einem Eintages-Gravel-Event wie der WM, wo du doch vieles, ja, über die pure Kraft regeln kannst.
Ja. Ja, und wenn es einfach mal 350 Kilometer sind, die du auf Schotter, und wo dann vielleicht auch mal so eine Panne, wie sie Wout van Aert, die 10 Minuten, die sind, fallen dann im Verhältnis nicht mehr so ins Gewicht, ne? Weil du bist dann einfach viel länger unterwegs. Und dann habe ich es auch einmal gesehen, ne? Da wird dann auch kurz angehalten, wird die Getränke werden einem vom Rad gerissen, neue draufgepackt, neue Trinkweste drauf und weiter geht's. Einmal wird das Rad abgesprüht mit Wasser, so, um da einmal sauber zu machen und weiter geht's. Also wie so ein Boxenstopp bei der Formel 1, wahrscheinlich. Nun ja, was haben wir noch? Letzten Punkt hier.
Wissen wir, du da noch einen Punkt?
Ja, schieß los.
Was sagen wir zum Wechsel von Primoz Roglic zu Bora Hansgrohe?
Interessant. Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie skeptisch, aber das ist ein Bauchgefühl. Ich habe keine Argumente dafür oder dagegen. Ich glaube, dass Roglic weggegangen ist, war sowohl für Jumbo, also nicht, weil, also ich glaube, es nimmt Druck vom Kessel bei Jumbo. Und Roglic wird auch, egal zu welchem Team er gegangen wäre, eine gewisse größere Zufriedenheit dort haben, weil er einfach bei wahrscheinlich fast jedem Team jetzt erstmal der Kapitän für die Tour de France ist. Ich weiß nicht, was ein Jay Hindley dazu sagt. Wie glücklich der darüber ist. Ich habe jetzt so 2, 3 Artikel kurz angelesen. Da klang das jetzt gar nicht so schlimm, also als wäre das so, also völlig okay. Wie viel davon jetzt Gerede ist und wie viel das sozusagen nächstes Jahr ist, das ist, wenn es dann akut wird, ist eine gute Frage. Aber wen haben wir da? Buchmann,
Blaser,
Hendley, ja.
Uytebroeks.
Ja.
Wobei, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das fand ich schon echt krass. Es gab ja diesen Chrono des Nations, also dieses traditionelle letzte Zeit von der Saison, wo er auch mitgefahren ist und sich hinterher massiv über seine Ausrüstung beschwert hat.
Über die Jumbo-Visma-Ausrüstung noch?
Nee, von Bora.
Ach, ist er da schon in Bora gefahren? Was, wie, wo? Jetzt?
Nee, Uytebroeks hat sich da beschwert, also so. Nicht Roglic, sondern...
Ja. Ja, das habe ich auch irgendwo so ganz leicht mitbekommen. Also.
Das klang für mich so ein bisschen so, als würde da jemand seinen Abschied provozieren wollen.
Ja, das würde ich, also weil ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass ich jetzt irgendwie, die fahren auch auf Specialized, ne? Mhm. Bis dato habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass sich da irgendjemand besonders über die Specialized-Räder beschwert hätte irgendwo. Also ja, kann ich mir gut, also klingt für mich plausibel, sagen wir mal so. Und andererseits, wie alt ist er, 20? Dann, dass dem 20-Jährigen vielleicht mal was rausrutscht, was vielleicht nicht ganz klug ist, das möchte ich ihm auch zugestehen. Also was ich mit 20 gesagt habe, möchte ich heute auch nicht mehr alles hören. Insofern, interessant fand ich noch, dass Roglic seinen Trainer irgendwie mitnimmt oder einen Trainer mitnimmt, der sonst auch für Wout van Aert zuständig war.
Den Trainer von Wout van Aert.
Fand ich ein sehr komisches Detail bei der ganzen Geschichte irgendwie, aber ja, wenn es so ist, dann ist es so. Also Wout van Aert hat jetzt auch nicht das beste Jahr in der vergangenen Jahr gehabt. Ne? Also vielleicht ist es für ihn auch mal gut, andere Inputs, andere Ansätze zu bekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich diesen Transfer für Bora irgendwie so jubelnd hier, also ich habe nicht getanzt. Wird interessant. Also ich fände es jetzt schön, wenn das Team Bora dann vielleicht auch mal ein Tour Sieger, Aspiranten, wie soll man sagen, hätte. Aber was sagst du denn? Also was hältst du davon?
Ich denke, wenn alles zusammenläuft, kann das schon klappen, dass der auch die Tour gewinnen kann. Man darf aber nicht vergessen, finde ich, dass er bei seinen letzten beiden Tourteilnahmen jeweils ausgeschieden ist, glaube ich. Also auf jeden Fall heftige Stürze hatte und bei der letzten Vuelta ja auch, also nicht bei der 2023, sondern bei der 2022, aufgrund eines Sturzes dann ausgeschieden ist. Das ist halt das Handicap, sage ich mal, das ein Primus Roglic hat. Ansonsten, wenn er durchkommt, ist er schwierig zu schlagen natürlich. Und man muss halt mal sehen, wie der sich jetzt in seiner neuen Umgebung zurechtfindet, weil der, klar, der war vorher beim, also hat begonnen irgendwie beim Team Adria Mobil, aber das war jetzt noch kein richtiger Einstieg. Aber er ist halt wirklich ganz lange jetzt bei diesem Team Jumbo gewesen.
Hm, 7 Jahre. Ja.
Kommt da bei Bora überhaupt zurecht? Oder ja, wie kann auch das Team mit ihm zusammenspielen? Also ich finde es spannend, ich finde es super für den Radsport als, sag ich mal, aus der deutschen Perspektive auch ein bisschen, weil jetzt ein deutsches Team wahrscheinlich mit um den Toursieg kämpft oder zumindest so an den Start gehen wird. Das wird nochmal ein bisschen zusätzliche Aufmerksamkeit generieren. Ja, und
darf ich eine Frage stellen, weil die ist für mich noch ein bisschen wichtig bei der Bewertung der ganzen Geschichte. Weißt du, ob sich weil ich glaube, das wird hier bei Pro Cycling Stats wird es nicht angezeigt. Nee, wird's nicht. Weißt du, ob sich beim Trainerstab sonst von Bora was ändert? Weil ich halte jetzt Bernie Eisel und Rolf Aldag auch für zwei wirklich, ich will nicht sagen gewiefte Taktiker, weil das kann ich gar nicht einschätzen, aber für zwei Leute, die Hausler ist noch da, also da sind ein paar Leute, die, glaube ich, einen guten Job machen können, wenn man sie lässt. Und auch bei der Integration von neuen Fahrern und nicht nur Autorität, sondern auch Kompetenz und alles mit sich bringen. Ich glaube, das ist noch so ein Plus oder so etwas, was dafür spricht, dass so etwas gut gehen kann.
Ja, also die richtigen Leute im Management, glaube, daran sollte es nicht scheitern. Da haben sie sehr gute Leute.
Ja, bloß es gibt ja auch manche Teams, also da kann ich mir vorstellen, dass es schwieriger ist, reinzukommen oder so dieses, das Umfeld zu finden als bei anderen. Kann ich mir, also ne, ich finde, das Team ist sehr international aufgestellt zum Beispiel, ne, das macht es für ein, also angenommen, es wäre jetzt nur ein, ich glaube, in ein Team wie Movistar vielleicht würde es als Nicht-Spanier schwieriger
hier
fallen reinzukommen, also ne, und das ist schon.
Ist eine Mannschaft wie Bora natürlich deutlich offener, und was ich jetzt aber dann doch noch interessant fand bei dem Transfer, weil sonst hat man es gesehen, wenn irgendwie so ein Superstar, jetzt mag ich, sag ich mal, das Team wechselt, Peter Sagan, ein gutes Beispiel. Mhm. Der nimmt halt eine gewisse Entourage mit. Mhm. Also da kommt dann halt ein Maciej Bodnar mit, da kommt sein Bruder mit, da kommt ein Mechaniker mit. Aber bei Roglic, klar, der hat jetzt den Trainer von Wout van Aert geholt, aber aus dem Staff meine ich, sonst kommt da nichts mit. Und auch selbst einen Jan Tratnik, der extra, ja im Prinzip ja wegen ihm zu diesem Team Jumbo-Visma gewechselt ist, diese Saison bleibt halt da.
Mhm. Ja. Ja, vielleicht ist er auch einfach nicht nett. Das kann ja auch sein, ne? Dass es einfach ein Unsympath ist, aber gut Rad fährt. Aber, oder vielleicht auch keinen Wert darauf. Also es gibt ja auch Leute, die legen einfach darauf keinen Wert, in seinem, im beruflichen Umfeld Kontakte zu haben, sondern trennen das sehr gerne vom Privaten. Das muss ja nichts Schlimmes sein, oder das muss ja nicht böse sein oder blöd. Ja, also interessant, ja, stimmt, das hat sich noch gar nicht
was
so.
Was natürlich auch gesehen. Noch interessant ist, also vielleicht manche auch nicht auf dem Schirm, er wechselt halt zu einem MPCC-Team von einem, das ja jetzt nicht mehr drin ist. Jumbo Visma ist dann nicht mehr drin, meine ich, in der MPCC.
Erläutere bitte nochmal für die, die es nicht wissen. Das ist doch diese Vereinigung von...
MPCC steht für Mouvement pour un cyclisme crédible, also Bewegung für einen glaubwürdigen Radsport, die sich selbst die Mitglieder dieser Gruppierung oder die Teams da drin auferlegen, nochmal strengere Regeln anzuwenden in Sachen, sag ich mal, Anti-Doping-Kampf etc., und Bora ist da halt Mitglied, also die sind da noch drin, und Jumbo jetzt meine ich nicht mehr.
Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Rolle da am Ende des Tages spielen wird, aber wenn er jetzt mal irgendwie dann irgendwann das mal so in einem Nebensatz erwähnt, dass er jetzt in einem Team ist, was da drin ist. Also wenn das mal irgendwann von ihm artikuliert wird oder rausgespielt wird, das wäre dann schon auch schon so ein Zeigen mit der Nase, ne? In eine gewisse Richtung. Ich habe, aber es wird auf jeden Fall, es macht den Radsport spannender im kommenden Jahr. Das kann ich mir vorstellen. Und ja, wenn es nochmal einen Boom für den deutschen Radsport dann auch geben würde, wenn es als deutsches Team einen Tour-Sieg-Aspiranten gibt, sagen wir mal nur das, dann wird das schon spannend. Hab gerade mal geguckt, nur aus Interesse halber. Also bei Ineos hat es jetzt aber auch noch nicht so viel wirklich getan, ne? Also die sitzen immer noch mit 20 Bennekes da, ne?
Ja, aber immerhin schon. Also jetzt heute haben sie noch einen neuen Fahrer geholt, Oscar Rodriguez. Sie haben den Vertrag mit Carlos Rodriguez, dem Tour 5. meine ich sogar, verlängert. Garen Thomas hat verlängert. Also tut sich jetzt dann doch schon was.
Und sie haben sich einen 18-jährigen Amerikaner eingekauft, Andrew August.
Stimmt, ja.
Also der ist jetzt die Nummer 20, der aber ja augenscheinlich dann doch schon das ein oder andere, nee, hat dann ja, 3-Jahres-Vertrag für einen 18-Jährigen, finde ich auch krass. 57.
Ja, bei UAE kriegen die 6 oder 7 Jahre.
Ja, die machen es noch richtig. Hat aber wirklich auch schon einiges auf dem Kerbholz hier, der Knabe. Mit 18. Und auch Crossfahrer. Also wahrscheinlich wird das der zweite Pitcock dann noch da in dem Verein. Also sehr viel Cross gefahren. Gut, Schule. Nun gut, wir haben heute Donnerstag, weil ich weiß noch nicht, wann ich das veröffentlicht kriege, weil heute ist echt spät geworden. Donnerstag, den 26. Was für Monat haben wir? Oktober, wenn ich richtig liege.
Mhm.
Ich denke mal, am Wochenende wird es veröffentlicht. Ja, ich sag einfach mal dir danke, Thomas. Es war, obwohl wir keine richtig, also nur die Lombardei kurz gestriffen haben. Trotzdem noch eine Sendung. Vielleicht kramen wir die einfach im nächsten Jahr. Also im nächsten Jahr, wenn die Tour anfängt, so als erste Sendung nochmal hervor, schneide ich einfach alles zwischen. Und dann ist gut, dann können wir uns einfach so quatschen und Bier trinken. Danke, dass du mir die nochmal nahegebracht hast, die Tour. Jetzt macht sie mir mehr vor. Also jetzt schaue ich ihr noch erwartungsfroher entgegen als vorher schon, den Giro. Und ja, ich sag danke. Wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein gutes Wetter im Herbst. Fahrt noch viel Rad. Wir werden jetzt auch hier mal den nächsten Velo-Snack ansprechen. Da gibt es, wenn ich richtig informiert bin, könnte der nächste Velo-Snack A sehr lang werden, B für sehr viel Amüsement sorgen, weil es gibt viele Geschichten, die erlebt wurden. Und freut euch da schon drauf. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.